Ich will zum Auftakt noch ein kurzes Resümee von den wesentlichen Ergebnissen des letzten Mals machen, damit wir wieder wissen, wo wir uns geistig befinden. Und dann heute über Energie als Bestandteil staatlicher Außenpolitik ein paar Ausführungen machen. Letztes Mal ging es darum, erstmal zu klären, welche Rolle spielt Energie überhaupt in einer kapitalistischen Wirtschaft. Was heißt eigentlich verlässliche Versorgung vom Standpunkt einer Wirtschaft, die Energie als Stoff braucht und als Kost kalkuliert? Was hat der Staat da zu tun? Was tut er, um das sicherzustellen?
Und welche Rolle er dabei den nationalen Energiekonzernen zuweist? Welche besondere Rolle diese großen Kapitale in der nationalen Wirtschaft eines kapitalistischen Standorts spielen. Nochmal festzuhalten, entgegen allen anderslautenden Verlautbarungen will der Staat in dieser Sphäre Großkonzerne, weil sie eben in der Lage sind, verlässliche Versorgung zu garantieren. Er will auch, dass sie mit der Versorgung, die sie dort organisieren als ihr Geschäft, ein Geschäft machen, ihrerseits ein Beitrag zum nationalen Wachstum sind. Indem Energie ihr Wachstumsfeld ist, sollen sie gleichzeitig den staatlichen Auftrag namens sichere und preisgünstige Energieversorgung erledigen. Es gibt also nach einer Seite hin eine Interessensidentität zwischen staatlicher Energiepolitik und dem Interesse der Energiekonzerne, insoweit sie eben diesen Versorgungsauftrag erfolgreich erledigen und damit ihr Geschäft machen. Ist es ihm recht und unterstützt er ihr Wachstum, setzt sich dafür ein, dass sie groß und mächtig werden und über entsprechende Kapitalmassen verfügen. Es gibt aber noch auf der Grundlage einen weiteren sehr gewichtigen Grund, warum Staaten an großen, kapitalkräftigen Energiekonzernen auf ihrem Territorium interessiert sind. Sie sind nämlich ebenfalls diejenigen, die den Zugriff auf auswärtige Energiequellen organisieren, den Zugriff, den der Staat haben will, als Mittel seinen Standpunkt Energieversorgung für seine Wirtschaft zu erreichen, auch und gerade im Verhältnis zu den Lieferanten der Energie, die im Innern benötigt wird. Und damit bin ich beim Thema des heutigen Abends, Energiepolitik als Abteilung staatlicher Außenpolitik. Ich will das in zwei Abteilungen abhandeln, erstmal ganz grundsätzlich klären, wie heißt denn da eigentlich der Auftrag, den der Staat als Standorthüter sich da erteilt. Welche Rolle spielen bei diesem Auftrag nationale Energiekonzerne? Das will ich ein bisschen erläutern an dem Deal, der zwischen Deutschland und Russland in der Frage dieser Gaspipeline erreicht worden ist und der anschließenden Auseinandersetzung um das Verhältnis Deutschland-Russland in der Energiefrage. Und im zweiten Teil will ich dann eingehen auf die Großfusionen, die es in diesem Bereich in Europa gegeben hat und die Auseinandersetzung darum und klären, wie eigentlich diese Großfusionen zusammenhängen mit dem staatlichen Interesse am Zugriff auf auswärtige Energiequellen. Ich will zum Einstieg in den ersten Punkt nochmal wieder zurückgreifen auf diesen Statusbericht, der ja letztes Mal schon mal Thema war, zur Sache zum Thema nationaler Energieversorgung in Deutschland. Da steht nach der Seite der Energieaußenpolitik unter anderem Folgendes, ich zitiere: In diesen Zeiten wird deutlicher als bisher sichtbar, wie sehr unser Land auf eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung angewiesen ist. Die weltweit schnell wachsende Energienachfrage führt zu steigenden Energie- und Strompreisen. Diese belasten die Privathaushalte und machen vor allem energieintensiven Unternehmen im weltweiten Wettbewerb zu schaffen. Deutschland ist in hohem Maße von Energieimporten abhängig. Öl und Gas beziehen wir aus wenigen, politisch teilweise instabilen Förderregionen. Ich will eingangs mal auf eine kleine Akzentverschiebung hinweisen, die in diesem Zitat gemacht wird, bezogen auf die Frage, warum steigen eigentlich die Energiepreise enorm. Letztes Mal war ja Thema der Vorwurf an die Energiekonzerne, die monopolisieren, nutzen einfach ihr Monopol auf Versorgung dafür, die Kunden rücksichtslos auszunutzen. Dagegen streiten Kartellbehörde und auch die EU ein, verbieten ihnen das, schränken ihre Freiheit in dieser Frage ein. Hier wird ein ganz anderer Grund dafür angegeben, warum Strom- und Energiepreise im Innern steigen, nämlich eine Preisentwicklung, die gar nicht im Innern stattfindet, die gar nicht sich daraus ergibt, dass die Monopole ihr Versorgungsmonopol unbillig ausnutzen, sondern ein Grund in der Entwicklung der weltweiten Verwendung und Liefer und im weltweiten Verwenden und Liefern von Energie. Und da wird jetzt ein Zusammenhang hergestellt zwischen diesen drei uns ja schon bekannten Zielen, sicher, wirtschaftlich und umweltverträglich soll es halt sein, und einer Preisentwicklung für Energie auf dem Weltmarkt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, eine Abhängigkeit, in der Deutschland steht, so sagt das Zitat, von Lieferländern, von Staaten, aus denen Deutschland diese Energie bezieht und die hier in diesem Zitat als politisch instabil bezeichnet werden. Was damit gesagt sein soll, da komme ich gleich noch darauf. Unser Land ist angewiesen auf was? Erstmal die banale Feststellung, der größte Teil der in Deutschland und Europa verbrauchten Energie kommt aus Quellen, die nicht auf dem eigenen Territorium und nicht unter der Hoheit der EU-Staaten liegen, sondern eben in anderen Weltgegenden, die Ressourcen anderer Staaten sind, die als ihre staatliche Energiequelle haben und so oder so nutzen. Dies ist der ganze Ausgangspunkt für das Thema, das ist ein Problem, das ist eine Herausforderung. Dieser Herausforderung muss sich der Staat annehmen. Gerade im Verhältnis nach außen gelten haargenau die gleichen energiepolitischen Ziele wie nach innen. Aber wie diese Ziele durchzusetzen sind, da hat es nun die politische Gewalt mit ganz anderen Instanzen und mit ganz anderen Mächten zu tun als im Innern, wo eben sie mit ihrem Recht und ihrem Geld für günstige Geschäfts- und Preisbedingungen und Produktionsbedingungen für Energie hoheitlich sorgen kann. Ich will zu diesen beiden Unterpunkten, erstens die Preisentwicklung und zweitens, wo kommt das Zeug eigentlich überhaupt her? Zu diesen beiden Unterpunkten erstmal ein paar grundsätzliche Ausführungen machen und dann was dazu sagen, wie jetzt der Staat diese Herausforderungen, die er sich hier in diesem Programm definiert hat, wie er die eigentlich angeht. Zunächst mal ist ja die Feststellung, dass ein Großteil der Energie importiert werden muss, ziemlich banal. Das gilt für Kaffee und Bananen genauso, ohne dass der Staat sich auf den Standpunkt stellen würde, dass Deutschland ein kaffeeabhängiges Land wäre. Das ist eben so in einem freien Weltmarkt, den es ja nun seit 60 Jahren gibt, dass verschiedene Produkte in verschiedenen Ländern produziert oder maßgeblich produziert werden, dass dann ein Großteil dessen, was im Lande verbraucht wird, auswärts produziert wird und umgekehrt ein Großteil dessen, was im eigenen Land produziert wird, auf äußeren Märkten versilbert wird und versilbert werden soll. Wenn der Staat hier an dieser Stelle von Abhängigkeit redet, dann will er also offenbar mehr tun, als bloß diese Banalität festzustellen, dass es heute eben zur Art und Weise, wie der weltweite Kapitalismus funktioniert, dazugehört, dass es eigentlich kein Produkt im Land mehr gibt, was nicht zu großen Teilen aus importierten Bestandteilen besteht und umgekehrt. Und es wird ja auch ein bisschen anderer Akzent gelegt
wenn gesagt wird, die weltweit schnell wachsende Energienachfrage führt zu steigenden Energie- und Strompreisen. Wer ist denn diese weltweit steigende Nachfrage? Zunächst mal muss man sagen, ist sie natürlich die EU selber. Die EU selber ist einer der größten sogenannten Verbraucherländer, zu dieser Unterscheidung komme ich dann gleich noch, die in dem Maße, wie sie wächst, wie sie mehr kapitalistischen Reichtum auf ihrem Territorium produziert, wie sie mehr Waren in alle Welt hinausschickt, die hier produziert worden sind, auch entsprechend mehr Energie importiert, entsprechend mehr insgesamt produzierten Energie auf der Welt für sich mit Beschlag belegt und sagt, das ist unsere, die brauchen wir für unser Wachstum und deswegen muss sie auch da sein. Ja, und da gibt es ja nun mal die dumme Situation, dass Deutschland, Europa in dieser Lage nicht allein sind, dass sie eben in Konkurrenz stehen zu anderen kapitalistischen Nationen, zu den USA. China fällt in dem Zusammenhang immer besonders gerne in den aktuellen Diskussionen. Ein Land mit einem wachsenden Energiehunger, das, so wird auch gerne gesagt, mitverantwortlich dafür ist, dass bei uns die Energie teurer wird. Ein schlichtes und ansonsten ja ideologisch immer gern begrüßtes Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Es gibt mehr Staaten, die mehr Wachstum und deswegen mehr Wachstum haben und befördern und deswegen mehr Energie verbrauchen. Und offensichtlich, so jedenfalls die Diagnose des Zitats, führt das eben dazu, dass dann eben diejenigen, die Energie verkaufen, diese Situation ausnutzen, wie es sich für einen anständigen Verkäufer gehört, und eben dann auch entsprechend mehr für das Zeug verlangen, was die Verbraucher haben wollen. Das kann man erstmal als Sachlage konstatieren, aber das tut der Statusbericht gar nicht. Der sagt gar nicht, das ist einfach so, sondern der sagt, da muss sich der Staat darum kümmern. Da schaut sich der Staat danach um, welche Mittel hat er denn, und auf die werde ich dann noch zu sprechen kommen, welche Mittel hat er denn, diese Preisentwicklung zugunsten des eigenen deutschen Standorts zu beeinflussen. Selber mitzubestimmen, zu welchen Preisen die deutschen Verwender von Energie diesen Preis bekommen. Das ist ja dann nach der Seite hin offenbar der staatliche Auftrag, genauso wie der Staat nach innen sich auf den Standpunkt stellt. Er bestimmt mit seiner Förderpolitik und seiner Preisbeschränkungspolitik den Energiepreis, den die Verbraucher und die Industriellen zahlen. Genauso will er dem Anspruch nach mit darüber verfügen, und da hat das eben mit anderen Institutionen zu tun, wenn er das will, mit darüber verfügen, zu welchem Preis eigentlich überhaupt die Energie, die in Deutschland verbraucht wird und als Kost in die nationale Wachstumsrechnung eingeht, zu welchem Preis die hier überhaupt über die Grenzen kommt. Man merkt schon, das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Ich kann an dieser Stelle einfach, damit das vielleicht ein bisschen plastischer wird, schon mal einen kleinen Hinweis darauf geben, wie sich die Politiker das eigentlich denken, dass man auf sowas Einfluss nimmt. Da steht nämlich in dem Statusbericht bei den Ausführungen zu diesen Problemlagen unter anderem Folgendes. Wir werden mit den großen Energieverbrauchsländern, ich nenne nur China und Indien, EU nennt er natürlich nicht, eng kooperieren, um dort die Energieeffizienz zu erhöhen und damit zur Begrenzung des globalen Nachfrageanstiegs beizutragen. Also die Verfasser dieses Berichts denken sich die Sache so, was können wir, welche Mittel haben wir, politische, ökonomische Mittel, Angebote, Erpressungsmittel haben wir, um bei anderen Staaten eine Energieverwendungspolitik herbeizuführen, die eine Wirkung auf den Preis hat, der die von Deutschland und deutschen Firmen zu zahlenden Energiekosten sind. Also man merkt schon, ein sehr weitgehender Anspruch, eine sehr weit gefasste Zielsetzung, da kann man sich ja nachher ein bisschen ins Detail gehen, was man da eigentlich bei anderen Staaten alles beeinflussen will, was man da alles mitbestimmen will bei anderen Mächten und in anderen Politiken, damit die eigene Rechnung in dieser Frage aufgeht. Das ist aber nur die eine Seite, das ist die Frage, was kostet
das Zeug eigentlich, was da Tag für Tag über die deutsche Grenze importiert wird. Die zweite und davon der ersten gar nicht zu trennende Frage ist die, wo kommt das eigentlich her, in wessen Verfügung, unter wessen Hoheit steht denn eigentlich die Energie, die der Lebenssaft der deutschen, der europäischen Industrie ist. Und da geht das Zitat ganz selbstverständlich davon aus, dass es sich bei diesem Verhältnis, obwohl es durchaus in der Form eines Geschäfts abgewickelt werden mag, nicht einfach um ein Verhältnis von Kaufen und Verkaufen handelt. Dass es offenbar nicht einfach um die Frage geht, was sind deutsche Importeure bereit zu zahlen und was sind auswärtige Lieferanten, was wollen die für ihre Energie haben, sondern dass es viel grundsätzlicher um die Frage geht, unter welchen Bedingungen erhalten eigentlich deutsche Einkäufer Zugang zu den Quellen, die auswärts liegen. Welche Mittel haben wir, jetzt von Deutschland her gedacht, eigentlich, um andere Hoheiten so zu beeinflussen, so zu kontrollieren, dass die sich bereit finden, immer zu den Bedingungen und zu den Preisen, und ihr wisst ja, die Bedingungen sind nicht gerade bescheiden formuliert, regelmäßig soll die Zufuhr sein, sicher, verlässlich, ständig wachsend, je nach konjunkturellem Bedarf und immer zu Preisen. Das ist also die Anforderung, die man ganz grundsätzlich an die andere Macht stellt, auf deren Territorium dieses Zeug lagert. Die soll quasi ihre eigenen Ressourcen, ihre eigenen Energiequellen, die sie bei sich hat, betrachten als Mittel, um den deutschen Energiehunger zu befriedigen und entsprechende Energieverträge mit Deutschland eingehen. Und damit ist auch schon klar, dass Energieversorgung sofort eine Frage der Macht, der relativen Macht, ökonomischer und politischer, aber auch militärischer Macht ist, die entsprechenden Staaten in die Waagschale werfen können, dass es eine Gewaltfrage ist. Wer kann eigentlich wen dazu zwingen, unter welchen Bedingungen, welche Lieferungen aufrechtzuerhalten? Wer hat die Macht, wer nimmt sich die Freiheit daraus, Energielieferungen zu versagen, aus welchen Gründen auch immer? Da ist man sofort bei ganz grundsätzlichen Fragen des Rechts der Staaten gegeneinander. Zu was kann wer wen zwingen? Und wer kann mit welchen Mitteln dem anderen was vorenthalten? Das drückt das Zitat nochmal sehr plastisch aus, indem es sagt, Deutschland ist in hohem Maße von Energieimporten abhängig. Öl und Gas beziehen wir aus wenigen politisch teilweise instabilen Förderregionen. Der Ausdruck politisch instabil in diesem Zusammenhang meint eben gar nichts anderes als, dort sind Staatswesen unterwegs, die entweder gar nicht in der Lage sind oder gar nicht den Willen haben, mit ihrer Macht und ihrer Hoheit auf ihrem Territorium den verlässlichen Energiefluss zu garantieren, den Deutschland aufgrund seiner Energieversorgungspolitik haben will. Also die Frage der politischen Verhältnisse in diesen Ländern sehr borniert begutachtet unter dem Gesichtspunkt, inwiefern nützen, inwiefern schaden die der Energieversorgung Deutschlands, und danach werden dann die Regionen einsortiert in die Kategorien verlässlich, politisch instabil, freundschaftlich, eher feindlich und so fort. Subordiniert gucken Energiepolitiker auf die aktuelle Weltlage, auf die ganzen Konkurrenzaffären zwischen den Staaten, auf die ganzen Kriegsaktionen, die aktuell laufen, und sagen, ja, wenn ich mir so angucke, hier ist Krieg, dort streiten sich zwei, dort ist drittens Folgendes los, dann muss ich mich nochmal schwer fragen, ist das für die deutsche Energieversorgung nützlich oder nicht, und dann muss ich an vielen Stellen feststellen, nicht so nützlich. Was machen wir denn da? Und die Frage, was machen wir denn da, ist dann auch eigentlich das Thema und der Gegenstand von Energieaußenpolitik, die ich hier dann im Folgenden an dem Beispiel Deutschland-Russland erläutern will. Unter der Hand hat sich auch ergeben, wo diese interessante Unterscheidung auch wieder von diesem bornierten Energiestandpunkt aus Verbraucherländer, Lieferländer herkommt. Verbraucherländer, na, das sind halt die Länder, die wegen ihrer hervorragenden Stellung in der kapitalistischen Weltwirtschaft den Großteil der Energie verbrauchen, die eben auf diesem Erdball gefördert und verkauft wird. Und das ist auch ihr gutes Recht, weil das brauchen sie ja schließlich, das wissen wir aus dem ersten Fall, weil sonst würde ja ihr Wirtschaftswachstum nicht gehen und das ist Grund genug. Auf der anderen Seite gibt es eben andere Staaten, die in die etwas seltsame Rolle gestellt sind, Lieferländer zu sein. Staaten, die also politisch und ökonomisch auf die Funktion hin entweder schon festgelegt sind oder festgelegt sein sollen, eben genau diesen Energiebedarf mit den Außenhandelsbeziehungen, den äußeren Geschäftsbeziehungen, äußeren politischen Beziehungen zu garantieren, in diese Stellung, die sie eben in der kapitalistischen Weltwirtschaft haben. Sie sind zum Liefern da, eine sehr klare und eindeutige Funktionsbestimmung. Und die Politik, die ihre Regierung machen, wird deswegen auch unter dem Gesichtspunkt begutachtet, und das ist nicht nur eine theoretische Frage, ob sie sich dann in ihrer Politik auch an diesen Auftrag halten oder nicht. Also der Standpunkt, kurz zusammengefasst, den eigentlich oberflächlich betrachtet jeder kennt, ist eben der, das sind unsere Energiequellen, und blöderweise sind sie halt nicht unsere, sondern liegen im Machtbereich anderer politischer Souveräne. Und die Sicherstellung dessen, dass es unsere sind und bleiben, ist eine Daueraufgabe der Politik, die sie mit den Instrumenten des ökonomischen Angebots, der Erpressung oder auch bis hin zur militärischen Drohung den Lieferländern gegenüber praktisch geltend macht und versucht durchzusetzen. Die Feststellung, Deutschland ist von Energiezufuhr abhängig, benennt also überhaupt nicht einfach eine Sachlage nach dem Motto, ja, da muss der Staat als Standorthüter eben zuschauen, wie er sich mit denen arrangiert, die die Energie haben. Da muss er eben mit denen einvernehmliche Vereinbarungen treffen, auf ihr Interesse eingehen, einen Punkt finden, wo die Interessen sich decken, damit die Energieversorgung friedlich-schiedlich geht. Sondern wenn wir abhängig sind, dann muss die nachfragende, die verbrauchende Macht zusehen, dass sie die Lieferanten tatsächlich auf ihren Lieferdienst an der eigenen Wirtschaft, am eigenen Standort verpflichtet, mit den Mitteln, die sie halt dafür hat. Da ist, um dann nicht missverstanden zu werden, das Moment des Arrangements natürlich immer drin. Die Anerkennung des anderen, des Eigentumsrechts des anderen Souveräns ist erstmal bei dem ganzen Theater unterstellt. Der hat das Recht, über seine Ressourcen zu verfügen, Angebote anzunehmen oder auch abzulehnen. Wie er das dann aber jeweils tut, ob er das zur eigenen Zufriedenheit tut oder nicht, das ist eine Frage der ständigen Begutachtung, Beurteilung, der Entwicklung neuer Formen der Zusammenarbeit oder auch des Gegeneinander. Wann und wo muss sich die deutsche Energiepolitik mit bestehenden Machtverhältnissen in Energiefragen arrangieren? Vorerst jedenfalls. Wann und wo sieht sie sich in der Lage, die eingerichteten energiepolitischen Abhängigkeiten zu ihren Gunsten zu verändern, die Macht- und Kräftekonstellation in diesem Bereich für Deutschland, für Europa, zu Europas Gunsten hinzubewegen? Das sind so Fragen, mit denen sich Energiepolitiker befassen und aus denen sie dann ihre Konzepte ableiten, wie denn mit dem einen oder anderen Förderland und Lieferland, aber auch mit dem einen oder anderen Verbraucherland umzugehen ist. Damit ist erstmal klar, dass Energiepolitik eine außenpolitische Daueraufgabe ist. So recht zufriedenstellend ist der Stand der energiepolitischen Beziehungen eigentlich nie, eben gerade weil man dabei in Konkurrenz zu anderen Verbrauchernationen steht. Und weil man es mit den Staaten zu tun hat,
die Lieferländer sind und so ihre eigenen Interessen und Anliegen in Sachen Energieexport und Energieverbrauch geltend machen. Und zweitens ist auch klar, dass die Frage, was eine Macht wie Deutschland oder Europa da erreicht, davon abhängt, über welche Mittel des ökonomischen Angebots, der Erpressung, der Drohung man gegenüber solchen anderen Staaten verfügt. Jetzt ist es auch hier im Verhältnis nach außen so, dass die Energiekonzerne als Instrumente dieser staatlichen Außenpolitik eingeplant und aufgebaut werden. Der moderne Imperialismus funktioniert bekanntlich im Wesentlichen jedenfalls nicht mehr so, dass die energieverbrauchenden Länder irgendwo hingehen, einfach ein anderes Land überrennen, es zu ihrem eigenen Hoheitsgebiet erklären und sagen, das ist jetzt unser, wie es in den Frühzeiten der Entwicklung des kapitalistischen Weltmarkts war. Kolonialismus im alten Spiel ist nicht mehr so angesagt, aber das will man schon haben, dass das Geschäft, das die eigenen Energiekonzerne machen mit dem Importieren von Energie, dass dieses Geschäft ein Mittel der Sicherstellung des staatlichen Versorgungsinteresses ist. Und wie Energiekonzerne das machen, wie die eigentlich ihr Geschäft machen und damit gleichzeitig das staatliche Versorgungsinteresse gewährleisten, das wird im Folgenden zu erläutern sein. So viel kann man an der Stelle aber schon mal sagen. Die Kritik an der Marktmacht der Unternehmen, von der ich letztes Mal berichtet habe, die gibt es im Verhältnis nach außen wirklich überhaupt nicht. Hier kann die Marktmacht der Energieriesen gar nicht groß genug sein. Die ist nämlich das Instrument, mit der E.ON oder Ruhrgas in Konkurrenz zu den Energiekonzernen anderer großer kapitalistischer Nationen, da ist vor allen Dingen erstmal an die USA zu denken, in Konkurrenz mit denen auswärts Energiequellen erschließt, erst sich zum Käufer macht und dann jedenfalls am Endziel selber zum Ausbeuter, zum Investor in den Energiesektoren der Lieferländer werden. Und deswegen machen moderne imperialistische Staaten diese Geschäftsstrategie sogar ausdrücklich zum Auftrag an ihre Energiekonzerne. Als E.ON Ruhrgas übernommen hat, wurde, ich zitiere den Spiegel, bei der Genehmigung der Fusion Folgendes dem neuen Konzern auferlegt. E.ON wurde die Übernahme des deutschen Gasspezialisten Ruhrgas nur unter harten Auflagen genehmigt. E.ON musste sich verpflichten, nicht nur mit dem Rohstoff zu handeln. Bis zu 8 Milliarden Euro sollte der Konzern auch in die Förderung oder Erschließung neuer Rohstoffquellen investieren, um somit einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland zu leisten. Also das Energieunternehmen soll nicht bloß einfach auswärts Gas kaufen, sondern es soll selber in die Exploration von neuen Gasfeldern einsteigen und damit sich eine neue Geschäftssphäre erschließen und zugleich dem deutschen Staat eine verlässliche Energiequelle sichern. So jedenfalls ist das Projekt, an dem Staat und Kapital da gemeinsam arbeiten. Dieses Projekt muss man sich mal nach beiden Seiten hin dahingehend vor Augen führen, was das eigentlich als Aktion des Kapitals und was das eigentlich als Aktion eines Staates ist. Das Interesse von Unternehmen auswärts in die Erschließung von neuen Feldern und die Produktion von Energie einzusteigen, das ist leicht erklärt. In dieser Weise macht sich ein solcher Konzern zum Herrn über die Quellen seines Geschäftsartikels. Es bestimmt sozusagen von vorne bis hin die ganzen Geschäftsbedingungen, unter denen dieses Produkt auf die Welt kommt und dann am Ende verkauft wird, und unterwirft in dieser Weise die ganze Produktionskette bis hin zum Endverkauf unter seine eigene Kostenkalkulation, unter sein eigenes Bereicherungsinteresse.
Dieser Standpunkt, den das Kapital da praktiziert, ist gegenüber dem Staat, auf dessen Hoheitsgebiet das Kapital dies praktiziert, eine ziemliche Anmaßung. Immerhin greifen ja da Konzerne, private Unternehmen auf ein Stück Ressource eines fremden Souveräns zu, machen dessen Ressource zu ihrem Privateigentum, wollen über dieses Privateigentum ausschließend verfügen, also frei darüber entscheiden, was dann mit dem Resultat ihres Produzierens gemacht wird. Und da ist es kein Wunder, dass Staaten, die mit einem solchen Antrag konfrontiert werden, dem zunächst mal sehr misstrauisch gegenüberstehen, weil sie ja gerade und zu Recht in dieser Strategie des Kapitals einen Anschlag auf ihr Interesse entdecken, selber mit den nationalen Energieressourcen als Mittel einer Wirtschafts- und Außenpolitik zu kalkulieren. Aber das findet statt, diese auswärtige Anlage von Kapital im Energiebereich findet statt. Und damit ist auch ein gutes Stück des staatlichen Interesses an Energieversorgung nach außen tatsächlich gewährleistet. Erstens ist die negative Wirkung der Importabhängigkeit ein Stück weit relativiert. Da verdienen nämlich am Import tatsächlich die eigenen Unternehmen. Da gibt man nicht Geld weg an fremde Kapitale, die da den Reibach machen, sondern das Geld, was da verdient wird, ist eben ein von E.ON oder Ruhrgas verdientes Geld, geht in die nationale Bilanz des eigenen Unternehmens ein und trägt so unterm Strich zum eigenen Wachstum bei. Und es trägt außerdem dazu bei, dass das eigene nationale Geld in anderer Weise als bisher auswärts nachgefragt wird. Soweit die Leistung, die das Unternehmen schon dadurch für den Staat erbringt, dass sich diese Energiequelle auf fremdem Territorium erschließt. Und zugleich sorgt eben quasi automatisch ein Unternehmen wie E.ON damit auch dafür, dass der Stoff, auf den es ankommt, verlässlich nach Deutschland fließt, weil schließlich ist ja Europa der Markt, für den sie und in dem sie hauptsächlich produzieren und verkaufen. Und insofern ist der Absatz des in Russland oder sonst wo exportierten Gases die Leistung der Versorgungssicherheit, die der Staat will. Und deswegen, wegen dieser beiden Wirkungen, werden die Energieversorgungsunternehmen in ihrem Streben nach Größe von ihren Regierungen auch bedingungslos unterstützt, eben dafür, dass sie sich als solche kapitalistisch kalkulierenden Beschaffer der notwendigen nationalen Energiequellen betätigen. So viel erstmal zu dem grundsätzlichen Anliegen, das der Staat da verfolgt, und zu der Art und Weise, wie Unternehmen für dieses Anliegen eingeplant sind und tätig werden. So viel ist aber natürlich, und ich komme jetzt zur praktischen Durchführung dieser Strategie, so viel ist damit natürlich auch klar. Es mag ja sein, dass ein deutscher Energiekonzern in Sibirien ein Gasfeld erschließt und dort Gas produziert und nach Deutschland verkauft. Das ist ja auch alles recht und gut und schön. Diese Exploration, dieser Export unterliegt aber selbstverständlich den politischen und rechtlichen Konditionen, die der russische Staat für ein solches Geschäft setzt. Unterliegt der genehmigenden Hoheit der Macht, auf dessen Territorium exploriert wird. Und insofern ist zwar die Aneignung von auswärtigen Energieressourcen ein Beitrag zur nationalen Versorgungssicherheit, aber keineswegs deren endgültige Erledigung. Gerade weil diese Exploration stattfindet, das ist eigentlich das Interessante an der Stelle, entdecken die Staaten, in die dann diese Energie fließt, eine unerträgliche Abhängigkeit vom Lieferland. Weil es ist ja nach wie vor das Lieferland, das diese Exploration genehmigt, das die Konditionen des Geschäfts definiert, das im Prinzip auch jederzeit die Freiheit hat, diese Konditionen zu ändern und rückgängig zu machen, wenn ihm dessen Ergebnisse nicht passen. Und das ist der erste Schluss, den kapitalistische Nationen aus diesem Sachverhalt ziehen, ist erstmal der zu sagen, dann müssen wir unsere Quellen diversifizieren. Dann brauchen wir nicht die Abhängigkeit von einem, sondern dann brauchen wir mehrere, möglichst ganz viele Lieferländer, sodass wir dann den einen gegen den anderen ausspielen können. Und wir brauchen außerdem eigene, im Land entwickelte Energiequellen, um Alternativen zu haben für den Import, wenn die Konditionen, die uns die Lieferländer setzen, uns aus irgendeinem Grund nicht mehr passen. Sowohl die Montanunion als auch das Atomprogramm, die ich letztes Mal unter dem Gesichtspunkt Entwicklung der nationalen Energieversorgung erläutert habe, haben ihren zweiten gewichtigen Grund eben in diesem Gesichtspunkt namens Diversifizierung. Sich ein Stück weit abhängig machen von Energieimporten, indem man selber auf dem eigenen Territorium Energieproduktion, Energietechnologie entwickelt und Alternativen der Versorgung in eigener nationaler Verfügung damit hat. Das war sowohl der Grund für die EU damals zu sagen, wir sichern die europäische Kohleindustrie. Bis heute ist dieser Standpunkt nicht vollkommen aufgegeben, dass es immer noch in Europa Kohleproduktion geben soll, selbst wenn sie den Staat nach wie vor einige Milliarden kostet. Und beim Atomprogramm, das haben wir ja letztes Mal schon angedeutet, kommt ja dieser Gesichtspunkt gerade aktuell wieder auf, ob nicht die Verfügung über Atommeile auf dem eigenen Territorium eine nützliche und brauchbare Alternative zur Importabhängigkeit von Lieferländern, denen man nicht traut, sein könnte oder sein müsste. Gut. Soweit zum Allgemeinen. Wie das jetzt praktisch aussieht, will ich mal ein bisschen illustrieren an diesem Bündnis. Strategische Vereinbarung hat Kanzler Schröder das damals genannt, zwischen Deutschland und Russland erläutern. Strategische Allianz, genau. Worin besteht die strategische Allianz? Die strategische Allianz besteht erstmal ganz schlicht darin, dass Deutschland und Russland, der eine Staat als Energiekäufer, der andere Staat als Energielieferant, vereinbaren, eine dauerhafte Geschäftsbeziehung einzugehen, eine von beiden staatlichen Hoheiten garantierte dauerhafte Geschäftsbeziehung einzugehen, in der die eine Macht sich verpflichtet, für eine ziemliche lange Zeit verlässlich und sicher Gas nach Deutschland und Europa zu liefern und die andere sich verpflichtet, dieses Gas auch in den entsprechenden Quanta abzunehmen. Das Ganze technisch untermauert durch den Bau einer neuen Pipeline, die diese Verbindung quasi materiell sicherstellt, also sowas wie das technische Unterpfand für die politische Vereinbarung darstellt und die geschäftliche Vereinbarung, die dort eingegangen worden ist. Der zweite Bestandteil dieser strategischen Allianz besteht darin, dass es im Wesentlichen neben dem russischen Energiemonopolisten Gazprom eben deutsche Unternehmen sind, die mit dem Bau dieser Pipeline das Geschäft machen. Die Russen haben sich entschieden, neben den deutschen Unternehmen BASF und E.ON keine weiteren Partner an dem Pipeline-Bau zu beteiligen, obwohl, wie der Financial Times Deutschland zu entnehmen war, es wohl andere Interessenten aus Europa durchaus gegeben hätte, die da gerne mit dran verdient hätten. Auf diese Weise nochmal untermauert durch die alleinige geschäftliche Abwicklung durch deutsche Unternehmen, dass hier tatsächlich ein politisch und ökonomisches Bündnis zwischen diesen beiden Nationen eingegangen ist in der Frage, erstens, wohin fließt in welchem Quanta, wie lange russisches Gas, und zweitens, wer verdient hauptseitig an der Herstellung der Verbindung und an der Aufrechterhaltung der Gasversorgung von beiden Seiten. Nach der Seite der Preise ein Stück Sicherstellung verlässlicher, verbindlicher Lieferungen, die die deutsche Energieversorgung ein Stück weit tatsächlich von der Weltmarktpreisentwicklung unabhängig macht. Eine Sicherstellung von Versorgung. Die andere Macht geht tatsächlich eine materielle Verpflichtung in der Sache Lieferung des Stoffs ein. Und damit ein Stück exklusiver Verfügung über einen relativ großen Teil des weltweiten Energiemarkts in Konkurrenz zu anderen Energieverbrauchern. Hier hat Deutschland, hat Europa sozusagen seine Finger drauf. Das ist ihr exklusives Verfügungsrecht. Und damit hat sie die Konkurrenz nach der Seite hin ein Stück weit ausgeschaltet. Insofern müsste man sagen, ein ausgesprochen, vom deutschen Standpunkt aus ausgesprochen gelungenes Projekt. So hat es die Regierung Schröder ja auch gesehen. Sie hat stolz verkündet, dass es ihr eben gelungen sei, Russland auf die Belieferung von Deutschland politisch zu verpflichten. Und das ist eben auch vom deutschen Standpunkt aus das Mitentscheidende an diesem Vertrag, die Festlegung einer nicht ganz unwichtigen Macht auf die Belieferung Europas in Konkurrenz und gegen andere Interessenten an russischer Energie. Die Gasversorgung ist auf Jahre hinaus gesichert, die Unternehmen verdienen sich dumm und dämlich. Und so könnte man ja denken, jetzt sind alle zufrieden, aber keineswegs. Seit es diesen Deal gibt, gibt es die Beschwerde, erstens von den anderen politischen Parteien in Deutschland, aber auch dann von anderen EU-Ländern, über eine zu große Abhängigkeit Deutschlands und Europas von Russland. Festgemacht hat sich die Beschwerde an der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine über die Gaspreise vor ungefähr einem Jahr. Dass sie sich bloß daran festgemacht hat, an dieser Auseinandersetzung, das kann man daran erkennen, dass diese Auseinandersetzung de facto mit dem Verhältnis von Russland und Europa überhaupt nichts zu tun hatte. Das haben sogar europäische Politiker zugegeben. Sie haben aber quasi an diesem Fall, die Russen drehen den Ukrainern mal kurzzeitig das Gas ab, um sie dazu zu erpressen, die von ihnen verlangte Preiserhöhung zu akzeptieren. Sie haben an diesem Fall ein ganz anderes Thema aufgemacht, nämlich das Thema, sind wir eigentlich überhaupt in der Lage, Russland eindeutig und einseitig und dauerhaft auf die Einhaltung von Verträgen mit uns zu verpflichten. Da sind sie ziemlich schnell zu dem gar nicht überraschenden Ergebnis gekommen, dass sie das natürlich nicht sind. Man merkt hier sofort, wie das Wort Abhängigkeit gemeint ist. Denn wenn man das Ganze mal rein geschäftlich, mal rein ökonomisch betrachten würde, muss man sagen, ist die Abhängigkeit zweiseitig. Die Russen sind in ihrem Bedarf und Interesse am Verkaufen von Gas genauso ökonomisch abhängig von der Abnahme durch Europa wie umgekehrt. Hier ist man ja auch, auf dieser Ebene ist man ja auch zu einem Einverständnis, zu einem Einvernehmen gekommen. Hier haben ja beide Beteiligten des Vertrags auch ihr Interesse in der Verwirklichung des Vertrags aufgehoben gesehen. Wenn jetzt der Standpunkt aufgemacht wird, wir sind von Russland zu sehr abhängig, dann redet man eben eindeutig von der Frage der Erpressungsmacht, der wechselseitigen Erpressungsmacht zwischen Russland und Deutschland und stellt fest, ja, Russland ist eine Macht, die lässt sich eben gar nicht eindeutig und einseitig durch deutsche Machtausübung, durch deutsche Drohung, durch deutsche Erpressungsmittel zu irgendetwas zwingen. Russland hat selber eine eigene Energiepolitik, hat eigene energiepolitische Ambitionen. Russland legt sich auch mit diesem Vertrag gar nicht eindeutig und einseitig bloß auf Europa fest, sondern knüpft konkurrierend dazu alle möglichen anderen energiepolitischen Beziehungen. Und Russland verlangt darüber hinaus auf Grundlage der eingegangenen neuen Beziehungen von selber mehr Zugang zum europäischen Markt, verlangt also von Europa genau das, was Europa von Russland bekommen hat, nämlich die Erlaubnis, die Genehmigung, es sich ihrerseits als Gasverkäufer in den europäischen Markt einzuschalten. Und daran merkt man den Anspruch, den ich am Anfang allgemein erläutert habe, der in diesem Begriff Abhängigkeit steckt. Diese Abhängigkeit von Russland buchstabiert die europäische Energiepolitik tatsächlich als so etwas wie eine existenzielle Unsicherheit ihrer Energieversorgung, weil eben die Europäer nicht in der Lage sind, und das ist quasi das Ideal, an dem sie sich da machtmäßig messen, weil sie nicht in der Lage sind, selber die unbedingte Vertragstreue ihres Partners zu garantieren. Garantieren heißt ja da nichts anderes, oder hieße da nichts anderes, dass Europa in der Lage sein müsste, die russische Seite des Vertrags einseitig erpressen zu können, die Russen unter Bedingungen setzen zu können, dass sie mit ihrem Interesse gar nicht anders können, als sich dem deutschen Anliegen zu unterwerfen, worin auch immer es bestehen mag, weil das ist ja die Härte an diesem Standpunkt, wir sind von Russland abhängig, dass gar nicht geleugnet wird, dass die Russen aktuell gar nichts tun, um irgendwie in irgendeiner Weise an dem Vertragsverhältnis von Deutschland und Europa was zu ändern. Allein liegt die Tatsache, dass sie es könnten, allein die Tatsache, dass sie eine Macht mit eigenen energiepolitischen Ambitionen sind, reicht völlig aus für die Energiepolitik, um festzustellen, da sind wir eine viel zu große Abhängigkeit eingegangen, da müssen wir wieder uns zusätzliche und neue Maßnahmen überlegen, um diese Abhängigkeit zu relativieren. Russland als politische Gewalt zum Dienstleister am deutschen Versorgungsinteresse machen. An diesem hohen Maßstab misst die europäische Energiepolitik den Vertrag, befindet ihn als mangelhaft und sind auf Wege, wie man dessen mögliche Wirkung relativieren kann. Und eine dieser Maßnahmen ist ja schon eingeleitet worden. Ich weiß nicht, ob ihr das der Zeitung entnommen habt. Es gibt nämlich jetzt ein neues europäisches Pipeline-Projekt, das interessanterweise in der Süddeutschen Zeitung ausdrücklich mit der Überschrift angekündigt wird, ein Bogen um Russland. Das Ding heißt Nabucco, geht von Wien in die kaukasische Region. Und die EU sagt dazu nach laut Süddeutsche Folgendes: Die EU macht keinen Hehl daraus, dass sie die Pipeline ganz oben auf ihrer Liste strategischer Energieprojekte ansiedelt. Nabucco sei das wichtigste Infrastrukturvorhaben, sagte Energiekommissar Andris Piebalgs. Denn mit Nabucco schafft die EU nicht nur zusätzliche Routen für das begehrte Gas, sondern erschließt sich zugleich zahlreiche Lieferanten im kaspischen Raum. Ob Zufall oder nicht, dass Brüssel sich wenige Wochen vor dem G8-Gipfel in St. Petersburg zu Nabucco bekannte, das Signal ist eindeutig. Mit der neuen Pipeline könnte Europa sich von Russland emanzipieren. Es ist interessant, wie das gleich berichtet wird. Und da merkt man auch, wie sich in diesem Standpunkt national unabhängige Versorgung, das Verhältnis von tatsächlicher praktischer Lieferung und Sicherstellung politischer Unabhängigkeit umdreht. Die sagen ja, na klar, wir im Prinzip könnten wir von Russland durchaus alles das bekommen, was wir wollen. So rein schlicht betrachtet wäre das gar kein Problem, wollen wir aber gar nicht, weil dadurch werden wir ja erpressbar. Also bauen wir eine Pipeline, nicht etwa deswegen, weil wir Gas brauchen, sondern wir bauen sie dorthin, wo wir Lieferländer haben, die nicht Russland sind, damit wir unsere Lieferanten gegeneinander ausspielen können. So steht dann vom Standpunkt der politischen Garantie energiepolitischer Unabhängigkeit das Verhältnis von stofflicher Versorgung und politischer Beurteilung der Frage, wo kommt die eigentlich her, auf den Kopf. Nicht, man kauft nicht einfach die Energie dort, wo sie am billigsten ist oder vielleicht auch am günstigsten zu bekommen wäre, sondern man kauft sie dort unter dem Gesichtspunkt, dass man eine Diversifikation der Lieferländer einleitet, die einem erlaubt, die Frage, woher und von wem, einseitig zu eigenen Gunsten jeweils praktisch zu entscheiden. Ein zweites Projekt will ich noch erwähnen, was unter der gleichen Überschrift angeleiert worden ist von Seiten der deutschen Politik. Unser Außenminister war neulich mal am Polarkreis. Auf der Insel Melkøya vor der norwegischen Stadt Hammerfest steht Europas erste Anlage zur Herstellung von Flüssiggas vor der Fertigstellung. Über 7 Milliarden Euro stecken in dem gigantischen Projekt. Das deutsche Unternehmen Linde und der norwegische Energiekonzern Statoil setzen die Anlage gemeinsam in die eisige Landschaft. Ab 2007 sollen von Melkøya aus Tanker mit ihrer tiefgekühlten Ladung die USA und Südeuropa anlaufen. Na gut, könnte man sagen, haben sie eine neue Geschäftsbeziehung mit den Norwegern geknüpft, verdient wieder deutsches Kapital, deutsche Technologie gut mit dran, erschließen deutschen Konzernen neue Quellen, neue Geldquellen auch in der Energieversorgung der anderen Länder, sogar der USA. Darin, dieses Interesse liegt bei einem solchen Projekt sicherlich vor, aber darin erschöpft sich das keineswegs, sondern die Reise des Außenministers geht ausdrücklich unter dem Gesichtspunkt, wie knüpfen wir eine energiepolitische Partnerschaft mit Norwegen, mit der wir abermals die Russen herabsetzen in ihrer Funktion als Belieferer Deutschlands und Europas. Die Vorstandschefs deutscher Energieversorger befinden sich in Oslo in Goldgräberstimmung und schwärmen von den Chancen, die sich für Deutschland wegen der russischen und norwegischen Arktisansprüche ergeben. Der deutsche Energieriese RWE erhielt am Freitag von der norwegischen Regierung die Erlaubnis, in drei Gebieten der Barentssee nach Gas zu bohren. Über die Beteiligung deutscher Unternehmen hinaus forderte Außenminister Steinmeier jetzt in Norwegen Mitspracherechte bei der Ausbeutung der arktischen Energievorräte. Es geht also tatsächlich um nichts weniger als um die aktive Einmischung in eine sehr brisante Hoheits- und Gewaltfrage, nämlich in die Frage, wem gehören eigentlich die Energiereserven, die unter der Arktis liegen, und was haben wir mit unserer Technologie, mit unseren Unternehmen, mit unseren Geschäftsbeziehungen, was haben wir für Mittel, dort mitzumischen und exklusive Zugriffsrechte für Deutschland in dieser neu zu erschließenden Region zu sichern. Und da scheuen sich deutsche Politiker überhaupt nicht davor, sich dafür mit anderen, auch ziemlich gewichtigen Mächten anzulegen. Das ist ihnen sogar vollkommen klar, dass sie das müssen und wollen, weil nur indem sie sich mit anderen Mächten anlegen, finden sie auch einen Weg, um diese deutschen Zugriffsrechte zu verschaffen. Steinmeier hat dieses ausgedrückt in seiner unnachahmlichen Art und Weise auf der 42. Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik. Da ging es unter anderem um die Reduktion der Importabhängigkeit von Öl, Gas und anderen fossilen Energieträgern. In dem Zusammenhang hat Steinmeier unter anderem Folgendes gesagt: Ich spreche das Thema hier an, weil ich der festen Überzeugung bin, dieses Thema hat auch und zunehmend eine sicherheitspolitische Dimension. Energiesicherheitspolitik ist auch Friedenspolitik. Wenn wir Energieabhängigkeiten global durch Technologieentwicklung verringern, bedeutet das auch, potenzielle Spannungen zu entschärfen. Energie als politische Waffe würde an ihrer Hebelwirkung verlieren. Es ist interessant, wie der denkt, der Mensch. Der sagt, im Interesse deutsch-europäischer Energieversorgung müssen und wollen wir uns in sämtliche politischen und militärischen Händel einmischen, in der sich auf der Welt um Energiereserven und um Erschließungsrechte für Energie gekümmert wird. Machen wir unser eigenes europäisches Interesse geltend als maßgebliche weltwirtschaftliche Macht. Und das ist deswegen Friedenspolitik, dass wir das tun, weil auf diese Weise stellen wir ja sicher, dass wenn wir maßgeblich dort mitreden und maßgeblich dort mitentscheiden, wir nicht mehr durch andere energiepolitisch erpressbar sind. Energie als politische Waffe würde an ihrer Hebelwirkung verlieren, meint also, für andere Staaten wäre Energiepolitik kein Hebel mehr, sondern eben nur noch einseitig für uns. Das ist erstmal ein sehr weit gestecktes Ideal, aber die Europäer basteln dran. Und in Konkurrenz zu wem sie damit daran hauptsächlich basteln, ist ja auch kein großes Geheimnis, nämlich in Konkurrenz zu den USA, die ja nach wie vor weitgehend sowohl nach der Seite des Geschäfts als auch nach der Seite der Gewalt den Weltenergiemarkt dominieren. Da schauen sie zu, dass sie möglichst in allen Regionen, wo es um die Erschließung, um die Besetzung von Energiequellen und Energieprojekten geht, mit deutschen Unternehmen und deutschem Kapital dabei sind und entsprechende politische Beziehungen zu den Staaten knüpfen, die auf deren Territorium diese Felder jeweils lagern. Ich glaube, ich habe am Anfang des letzten Referats aus einem Artikel der Bild-Zeitung zitiert, wo die Bild-Zeitung deutsche Ingenieure in Sibirien unter der Überschrift vorstellig macht, sie frieren, damit wir es warm haben. Die eigentliche Bedeutung dieses Projekts erschließt sich eben darin, in dem von der Bild-Zeitung natürlich sehr nationalistisch hochgekochten Stolz darauf, dass weil deutsche Unternehmen über die entsprechende Technologie verfügen, weil sie über die entsprechende politische Protektion verfügen, die ihnen den Zugriff auf diese Felder erlaubt, eben die deutsche Energieversorgung mithilfe des Einsatzes deutschen Kapitals ein Stück Sibirien unter den Nagel reißen kann, mit Zustimmung und unter Genehmigung des russischen Staates. Die Energie muss ihre politische Hebelwirkung verlieren. Das, wenn man diesen Satz mal programmatisch nimmt, müssen natürlich europäische Energiepolitiker feststellen, dass sie von diesem Idealzustand noch ziemlich weit entfernt sind, dass sie noch ziemlich viel zu tun haben, noch ziemlich viel auf dem Programm haben, um tatsächlich das einseitige Erpressungsverhältnis, das ihnen vorschwebt, zu den Energielieferanten Deutschlands und Europas herzustellen. Aber sie basteln dran, und sie basteln nicht nur im Verhältnis nach außen dran, sondern sie basteln auch im Verhältnis nach innen dran, nämlich in der Frage, wie muss sich eigentlich Europa als Energiemarkt aufstellen, damit wir auch über die entsprechenden Kapitalmassen und über das entsprechende politische Gewicht verfügen, mit dem wir diesen Standpunkt praktisch geltend machen können. Und damit komme ich zum zweiten Teil, nämlich zur Darstellung des eigentlichen tieferen Sinns der Herstellung eines europäischen Binnenmarkts für Energie und der Streitigkeiten, die es in dem Zusammenhang um die Fusion zwischen deutschen und italienischen Konzernen auf der einen Seite und französischen und spanischen auf der anderen gegeben hat. Ich steige mal wieder mit einem Zitat ein, Anlässlich des Ukraine-Zwischenfalls hat der Energiekommissar Europas Folgendes gesagt. Die Gaskrise hat eine der größten Schwächen der europäischen Energiepolitik bloßgelegt. Aufgrund nationaler Interessen gibt es keine wirkliche gemeinsame Energiepolitik und der Schaffung eines Energiebinnenmarktes stellen sich zahlreiche Hindernisse in den Weg. Europa müsse mehr in eigene Energieressourcen investieren. Energiekommissar Piebalg sagte unter Verweis auf den Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine, Zitat, es ist offensichtlich, dass Europa eine klarere und kollektivere und geschlossene Politik zur Sicherung der Energieversorgung braucht. Bislang wird die Frage der Versorgungssicherheit nur wirklich auf der Ebene der Mitgliedstaaten angegangen. In Wirklichkeit jedoch brauchen wir in diesem Bereich eine viel umfassendere europaweite Strategie. Ja, der Mensch denkt einfach gnadenlos an dem Gesichtspunkt weiter, den ich am Anfang erläutern wollte. Wenn die Sicherstellung des Energieversorgungsinteresses nach außen an der Macht hängt, die ein Staat in die Waagschale werfen kann, um seine Lieferanten zu erpressen, dann muss Europa in dieser Frage an einem Strang ziehen. Dann hätte Europa sich in ganz anderer Weise als bisher als gemeinsamer Interessent an verlässlicher Versorgung gegenüber dem Rest der Welt aufzustellen. Dann hätte Europa sich in ganz anderer Weise eine kollektive Strategie zuzulegen, in der einheitlich in der Frage entschieden wird, wie man mit Russland, Norwegen oder sonst wem umgeht. Das findet aber, wie man sieht, nicht statt. Das bemängelt der Kommissar. Und er bemängelt es nicht nur wegen des Verhältnisses zu den Lieferländern, sondern eben aus dem Grund, den ich eben schon erwähnt habe, dass Europa sich hier in Konkurrenz zu den USA sieht und befindet und entschieden hat, dass es sich in dieser Konkurrenz anders aufstellen und aufbauen muss als bisher. Insofern erinnert der EU-Kommissar die Mitgliedsländer bloß an ihren Standpunkt, den sie selber eingenommen haben, als sie beschlossen haben, wir brauchen einen neuen europäischen Binnenmarkt für Energie. Er erinnert sie daran, dass das doch eigentlich der letzte Grund und Zweck der Maßnahme war, so etwas wie einen gemeinsam bewirtschafteten Energieraum herzustellen. Die Herstellung eines gemeinsamen Marktes erstens, die Herstellung entsprechender Kapitalgrößen auf diesem Markt zweitens und dass beides als Grundlage und Mittel für eine gemeinsame europäische Energiepolitik nach außen drittens. Die Idee ist erstmal die gleiche, wie sie im Prinzip dem EU-Binnenmarkt immer schon regiert. Man macht aus ganz Europa eine Geschäftssphäre europäischer Multis, die es mit denen der USA als an Kapitalmacht und Reichweite ihrer Energieprojekte aufnehmen können. Und dazu brauchen diese Konzerne halt Märkte und Wachstumsgrundlagen, die ihre jeweiligen einzelnen nationalen Märkte überschreiten. Dazu brauchen sie, dazu sollen sie ganz Europa als Grundlage ihres Geschäfts und Bereicherungsquelle eingerichtet bekommen. Dafür, so haben die europäischen Staaten beschlossen, wird der Energiemarkt für Gas und Strom, wie es so schön heißt, liberalisiert. Und damit haben sich die EU-Staaten ganz grundsätzlich wechselseitig erlaubt, dass jeweils das eine Land oder Konzern des einen Landes auf das Geschäft im anderen Land zugreifen darf. Sie haben sich wechselseitig verpflichtet, die Netze für das Geschäft ihrer bisherigen Konkurrenten zu öffnen. Und sie haben sich prinzipiell auch genehmigt, die grenzüberschreitende Fusion von Energiekonzernen, also sie haben sich prinzipiell genau diese Freiheit der Schaffung von Kapitalgröße grenzüberschreitend erlaubt, die vorher, als die Energie noch weitgehend in staatlicher Hand war, so gar nicht gegeben war. Und das haben sich die europäischen Energiekonzerne nicht zweimal sagen lassen. Die haben diese vom Staat gestifteten neuen Ermächtigungen ausgenutzt und haben genau das gemacht, schon seit einigen Jahren, was die EU-Kommission hier anmahnt. Das hat folgende Verlaufsform genommen, nur damit mal deutlich wird, was da eigentlich so passiert ist. Eine erste Konzentrationswelle kam nach Öffnung der europäischen Strom- und Gasmärkte zu Beginn der 90er Jahre. Den beiden deutschen Versorgungsunternehmen E.ON und RWE gelang es danach, sich durch Übernahmen in Deutschland und im Ausland an die Spitze der Branche in Europa zu platzieren. Sie sicherten sich die führenden Positionen am deutschen Strommarkt und drangen anschließend auf praktisch alle wichtigen europäischen Märkte vor. Und das hat vor allen Dingen dort stattgefunden, wo in den neu hinzugekommenen osteuropäischen Ländern die Strom- und Gasmärkte neu privatisiert wurden. Dort gibt es eigentlich inzwischen keinen nationalen Energiemarkt mehr, auf dem nicht vor allen Dingen deutsche, aber auch französische und englische Konzerne unterwegs sind. Und auch diese Stärkung der Kapitalmacht zeitigt schon nach außen hin entsprechende Früchte. Das wurde zitiert, als dieses Projekt aufgelegt wurde, dass E.ON Endesa kaufen sollte. Ich zitiere aus der Financial Times Deutschland: Endesa ist die Nummer 1 in Chile, Argentinien, Kolumbien und Peru. Zunehmend hat der Energieriese in den letzten Jahren in erneuerbare Energien und in Gas investiert. Besonders das feste Standbein in Lateinamerika und die Marktführerschaft auf dem spanischen Strommarkt macht Endesa interessant für übernahmewillige Konkurrenten. Also was dort übernommen wird, wenn Fusionen ansteht, sind eben schon längst nicht mehr einfach nationale Energiemärkte, sondern sind schon Konzerne, die einen Großteil ihres Geschäfts bereits in anderen Kontinenten mit der nationalen Energieversorgung anderer Länder machen. Wie gesagt, das läuft jetzt so seit 10 Jahren und da hat es bisher auch keine großen Einwände dagegen gegeben. Ganz im Gegenteil, die EU-Kommission sieht die Sache sowieso so, dass es am besten wäre, es gäbe in ganz Europa ungefähr noch 3 bis 4 Energiekonzerne, die wären dann auch groß und mächtig genug, um überall auf der Welt in Konkurrenz mit ihren amerikanischen Kollegen zuzuschlagen. Zum Streit ist das Ganze in dem Moment geworden, zum Streitgegenstand ist das Ganze in dem Moment geworden, als diese Fusionsansinnen nicht bloß gegenüber weniger ökonomisch potenten und damit auch politisch potenten europäischen Staaten praktiziert wurde, sondern im Verhältnis der europäischen Staaten untereinander, die sich selber als Führungsmächte dieses politisch-ökonomischen Bündnisses begreifen. Die Fälle, an denen diese Streitigkeiten ausgebrochen sind, will ich eben noch mal kurz erwähnen. Der eine Fall war, wie gesagt, das Projekt von E.ON, einem der Hauptstromproduzenten von Spanien, besagte Endesa zu kaufen. Und der zweite Streitpunkt war das Ansinnen eines italienischen Energiekonzerns Enel, sich in einen maßgeblichen französischen Energiekonzern einzukaufen. Und in beiden Fällen ist der jeweils zuständige Staat für den Übernahmekandidaten eingeschritten gegen dieses Projekt. Die spanische Regierung hat ausdrücklich ein neues Gesetz erlassen, das solche Genehmigungen politisch zustimmungspflichtig macht. Und die Franzosen sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, sie machen aus eigener politischer Entscheidung heraus ein eigenes Fusionsprojekt, entziehen quasi dem italienischen Projekt seine Grundlage, indem der französische Staat selber für eine Fusion sorgt. Die dem nationalen Interesse Frankreichs entspricht. Was haben Sie denn? Was sind die Motive, was sind die Gründe, warum im offensichtlichen Widerspruch, muss man eigentlich erstmal sagen, zu Ihrem eigenen energiepolitischen Beschluss Fusionen zur Herstellung von Kapitalgröße in Europa zu ermöglichen und zu erlauben, dass so Staaten wie Frankreich und Spanien jetzt dazu bewegt, zu sagen, nein, das geht zu weit, dass dieses Stück nationaler Produktion überlassen wir nicht einem ausländischen Konzern, obwohl dieser ausländische Konzern aus einem doch verbündeten und befreundeten Land kommt, also aus einem anderen EU-Staat. Man kann sich das Ganze einfach mal dadurch klar machen, dass man sich überlegt, wie eigentlich aus der Sicht der jeweils betroffenen Nation die energiepolitischen Zielsetzungen tangiert sind, die sich Spanien und Frankreich natürlich ganz genauso setzen wie Deutschland und Italien. Wie sieht es mit der Sicherheit der Versorgung aus? Nun gut, vom Geschäftsstandpunkt aus ist es sicherlich nicht die Frage, ob E.ON nicht die spanischen Stromkunden genauso gut mit Strom versorgen wird, wie es bislang Endesa auch gemacht hat. Aber das sieht der spanische Staat nicht so, weil er das Ganze eben gar nicht bloß geschäftlich betrachtet, sondern weil er seine Energiekonzerne, genauso wie Deutschland, als die politischen Garanten des spanischen energiepolitischen Projekts Energieversorgung sieht und nimmt und behandelt. Und deswegen befürchtet, dass, wenn E.ON Endesa übernimmt, spanische Strompolitik in Düsseldorf gemacht wird. So hat jedenfalls der spanische zuständige Minister sich zu der Frage geäußert, warum Spanien dort einen Riegel vorschiebt. Nationale Energieversorgungssicherheit, so zumindest der Standpunkt dieser Staaten, wird angegriffen, wenn ein ausländischer Konzern und außerdem auch nur einer, von dem man weiß, dass er durch politische Projektionen der deutschen Regierung zustande gekommen ist, wenn der Zugriff auf einen wesentlichen Teil der spanischen Energieversorgung bekommt, dann wird spanische Energieversorgung fremdbestimmt aus Deutschland und verdankt sich nicht mehr den spanischen Rechnungen mit Preisen, Bereitstellung von Investitionen und so fort. Das Gleiche gilt im Prinzip für die Preisgestaltung. Erst recht gilt es aber für die Frage, wer bilanziert jetzt eigentlich die Verdienste dieses Konzerns als Bestandteil seines nationalen Wachstums. Ja, weil wenn Endesa ein Teil von E.ON ist, dann fließen eben die Gewinne, die in Spanien gemacht werden, in die Kasse von E.ON, stärken ein deutsches Kapital und schwächen, so zumindest der Standpunkt des spanischen Staates an dieser Stelle, der Möglichkeit nach das spanische Wachstum. An dem Beispiel sieht man, wie dort ein EU-Staat gerade wegen des Standpunkts Energieversorgung ist eine nationale Existenzfrage auf den Standpunkt der Nation zurückfällt und richtig gegen einen ergangenen Beschluss zu einem Stück Souveränitätsverzicht zugunsten eines größeren Europas darauf beharrt, dass dieses größere Europa zwar sein soll, dass diese aber nicht auf Kosten der maßgeblichen ökonomischen und politischen Rolle gehen darf, die spanische Konzerne in diesem Europa spielen. Und das hat der französische Staat sogar ausdrücklich so ausgedrückt. Der französische Ministerpräsident war es, glaube ich, hat gesagt, wir machen einen Konzern, der das strategische Interesse Frankreichs in der Energiefrage repräsentiert. Und wegen dieses Interesses beharren wir auch darauf, dass der Staat ein maßgebliches Mitspracherecht weiterhin an diesem Konzern hat. Das ist selbstverständlich ein Widerspruch. Zum Ausgangspunkt. Und darüber regt sich ja der Europäische Energiekommissar auch auf. Aber dieser Widerspruch ist eigentlich der, der das EU-Projekt begleitet, seit es das EU-Projekt gibt, und der sich in dem Maße zuspitzt, wie sich wirklich in nationalen Existenzfragen, und Energie ist eben eine nationale Existenzfrage, die Frage aufwirft, welche europäische Nation definiert denn jetzt eigentlich auf europäischer Ebene die Richtlinien der Politik? Alle sind sie der Auffassung, dass es eine solche gemeinsame europäische Energiepolitik geben sollte und müsste. Und jeder der Großen ist der Auffassung, dass dann aber sein Kapital der maßgebliche Nutznießer des gewachsenen Geschäfts sein müsste und sein Staat der sein müsste, der auch definiert, wohin die Reise in Sachen europäische Energiepolitik geht. Und das ist der Grund, warum diese grenzüberschreitenden Fusionen in diesem Fall eben tatsächlich zum politischen Konflikt in der EU führen, weil daran sofort ein Kampf ausbricht um die Frage, wer definiert eigentlich die Richtlinien der europäischen Energiepolitik, wer setzt maßgeblich die Entscheidung in der Frage, mit welchen Staaten wollen wir wie kooperieren, wie steht Europa in der Energiefrage zu Russland, wie steht Europa in der Energiefrage zu den USA. Und deswegen kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass diese Beschlüsse jetzt nicht quasi der letzte Akt in diesem Drama sind, sondern dass es zu diesen entsprechenden Fusionen so oder so irgendwann schon kommen wird. Gerade deswegen, weil die EU insgesamt eine solche Energiepolitik nach außen haben will und braucht und sich programmatisch verordnet. Und das tut sie, um das nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzubeziehen, eben deswegen, weil die EU sich in dieser Energiefrage, und da kann man sich nochmal an das Zitat aus dem Statusbericht erinnern, mit der politisch instabilen Förderregionen, weil die EU sich in energiepolitischen Fragen in zunehmendem Maße genötigt, aber auch herausgefordert sind, tatsächlich so etwas wie eine eigene europäische Sicherstellungspolitik in Energiefragen zu machen, getrennt und gegen die USA, der sie vorwerfen und die sie verdächtigen, mit der Art und Weise, wie sie Militärpolitik machen und wie sie Energiepolitik machen, die Grundlagen der europäischen Versorgung untergraben. Das ist der Konflikt, den sie da tatsächlich praktisch austragen. Und auch da übrigens sind sich die europäischen Staaten überhaupt nicht einig. Ein Großteil des Streits um die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit Russland als Energieversorger um, zwischen den europäischen Nationen, verdankt sich der Frage, inwieweit können wir es uns als EU überhaupt schon leisten, uns in dieser Frage mit den USA anzulegen, die, und das weiß auch jeder, in zunehmendem Maße die Rolle Russlands in der weltweiten Energieversorgung ziemlich misstrauisch bis feindselig betrachtet. So landet man dann bei dem bescheidenen Ausgangspunkt, dass überall die Lichter brennen sollen, bei Kriegsfragen höchsten Kalibers, und um die geht es dann eben auch, wenn Weltwirtschaftsmächte sich anschicken zu sagen, wir müssen uns Ressourcen sichern in Konkurrenz zueinander in Ländern, denen diese Ressourcen gehören und die wir auf unsere jeweilige politische Versorgung verpflichten wollen. Gut, das wäre es dann erstmal. Ja, alle offenen Fragen. Ich kann auch zu den einzelnen Punkten durchaus noch mehr sagen. Ich habe das mich bemüht, das quasi auf die Kernaussagen zurückzuführen, aber man kann zu dieser ganzen Fusionsstreit sicherlich auch noch mehr Ausführungen machen, als ich das jetzt in den letzten 20 Minuten gemacht habe.
Das eine Punkt hätte ich gerne noch mal ausgerufen, und zwar, du hast ja auf der einen Seite gesagt, es gibt von den Staaten her das Interesse an großen, dass ihre nationalen Energieversorger groß, unabhängig und sind überall auf der Welt in allen Sphären der Energieversorgung einkaufen und so weiter. Wie ist es jetzt auf der anderen Seite? Da müssen ja auch welche zu kaufen sein. Also so Länder wie Litauen, und so weiter, deren Zeug übernommen wird.
Ja.
Da wird sich der Staat ja auch zu stellen. Wie da das Verhältnis? Also, es muss ja so gehen, dass die sich damit so ausrechnen, dass ihre Staaten, ihre nationalen Energieversorger diese Sorte Unabhängigkeit hinkriegen können.
Ja, bei diesen Staaten wie Litauen und so weiter ist ja die Ausgangslage für die schon etablierten Energiekonzerne natürlich insofern besonders günstig, als diese Staaten bei sich ja erstmal Kapitale in irgendeiner Größenordnung sowieso gleich überhaupt gar nicht haben, sondern im Ausgangspunkt ja für die nennen das auch Privatisierung, also für die Überführung ihrer bisherigen realsozialistischen Energieversorgung in private Märkte von vornherein darauf angewiesen sind und sich selber als angewiesen definiert haben, dass Kapitale von auswärts kommen und sich freundlicherweise bereit erklären, ihr Geld in die maroden Systeme reinzustecken und die aufzumöbeln. Und insofern fiel in diesen Ländern das Interesse an grenzüberschreitender Fusion in Europa praktisch zusammen mit dem Antrag und dem auch übernommenen Antrag an diese Staaten, privatisiert mal übrigens ganz schnell alle eure Versorgungseinrichtungen. Die haben eigentlich den Zwischenschritt, den ich letztes Mal erläutert habe, man macht erstmal eine kapitalistisch-marktwirtschaftliche staatliche Energieversorgung, und die privatisiert man dann. Die haben die ja gar nicht erst gemacht, sondern sie haben ihre staatssozialistischen Energieversorger haben sie formal in private Gesellschaften überführt, aber dann haben sie gleich auswärtiges Kapital eingeladen, haben gesagt, macht mal. Das ist das eine. Und das zweite, was man an der Stelle auch noch erwähnen kann, ist ja, dass gerade bei diesen osteuropäischen Staaten ja noch der Wahn, muss man das schon fast nennen, dazukommt, dass sie sich unbedingt aus der Abhängigkeit von Russland befreien müssen und deswegen in der Abhängigkeit von europäischen Energiekonzernen viel besser fahren. Und dieser Standpunkt, alles ist recht, was uns aus der Abhängigkeit von Russland befreit, also kündigen wir auch die alten eingerichteten Energiebeziehungen, die es ja zwischen diesen Staaten und Russland gab, verhindern das Gas oder kämpfen dagegen, dass Gazprom weiterhin die Energieversorgung in diesen Ländern betreibt. Das war ja quasi die andere Seite davon. Also das Einladen europäischer Energiekonzerne war nicht nur ein Stück nationaler Versorgungspolitik, sondern war auch gleichzeitig ein Stück weg von den alten Geschäfts- und Versorgungsbeziehungen, die man zu den Russen hatte und hin zu Europa. Das fiel da für die Energieunternehmen günstig zusammen. Die osteuropäischen Staaten sind ja auch diejenigen, die am heftigsten Einwände dagegen haben, dass Gazprom
sich in stärkerem Maße als bisher in die Energie, in den Energieverkauf und in die Energieversorgung von Europa tatsächlich auch als Unternehmen einklingt. Und da muss man sagen, das hat eigentlich, wenn man es streng betrachtet, sehr wenig politökonomische Gründe und hauptsächlich Gründe, die sagen, die nicht sonst jeder.
Ich wollte noch zu diesem Nabucco-Projekt eine Erklärung machen. Muss man sagen, ob das hinhaut. Diese merkwürdige Umkehrung, die du erklärt hast, dass dieses Leitungssystem, das einen Bogen um Russland macht, sich gar nicht dem Bedürfnis nach zusätzlicher Energie verdankt, sondern der Relativierung der Abhängigkeit von Russland, enthält ja noch einen weiteren, dann einen dritten Gesichtspunkt, dass man nämlich über die geostrategische Monopolisierung von Durchleitung zugleich auch den Zugriff hat in der Frage, wer kriegt eigentlich welches Öl,
stimmt,
wer kriegt eigentlich welches Gas.
Ja.
Also gar nicht nur die Frage, ich will meine Sache durch Diversifizierung eines Leitungssystems und deren Monopolisierung sichern, sondern ich bin jetzt umgekehrt darüber in der Lage zu sagen, diejenigen, die eine Politik machen, eine internationale Politik machen, die uns nicht gefällt, die kann man in dieser Weise auch damit von der Ölzufuhr und von der Gaszufuhr ausschließen.
Ja, das ist stimmt. Den Gesichtspunkt habe ich ganz vergessen. Das ist aber völlig richtig. Also dass alle diese Projekte, also dieses Deutschland-Russland-Projekt weniger, aber eigentlich sonst alle diese Projekte immer den Gesichtspunkt mit drin haben, wie gewinnt man damit Einfluss auf die Energiepolitik Dritter?
Das ist ja nochmal der eigentlich imperialistische Gehalt von strategischer Energie.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn eine Pipeline gebaut wird, aus dem kaspischen Raum zur EU gehen, wer sollte denn da von der Energiezufuhr ausgeschlossen werden?
Also zumindest, also ein Punkt betrifft zum Beispiel Russland. Also nicht nur von der Zufuhr, sondern auch vom Geschäft.
Aber das ist ja der Grundgedanke von Diversifizierung. Wenn ich dann also entscheiden kann, von wem ich das Öl nehme, dann bin ich in einer wunderbaren Situation. Dann kann ich.
Nein, es geht um die Frage, mit wem macht, also jetzt in diesem Fall zum Beispiel Aserbaidschan eigentlich Geschäfte. Lies das mal vor. Für die Länder des Kaspischen, wir sind immer so fürchterlich uneigennützig. Für die Länder des Kaspischen Raums wie Iran, Aserbaidschan oder Kasachstan ist die Nabucco-Pipeline ein attraktiver Verbindungsstrang zum europäischen Energiemarkt. Vor allem diese frühere Sowjetrepublik Aserbaidschan wird zunehmend zu einem profitablen Mitspieler im Great Game um die Öl- und Gasreserven im Kaspischen Meer. Die gestiegene Nachfrage in Europa nach Gas ist für das Land eine große Chance, die Abhängigkeit von Russland weiter zu verringern. Also das ist nicht einfach bloß so gedacht, wir diversifizieren unsere Energiequellen, indem wir von Aserbaidschan was kaufen, sondern wir, so ist es hier formuliert, ermöglichen Aserbaidschan damit, sich von Russland und sich von Russland zu emanzipieren. Da ist das Ermöglichen natürlich geheuchelt. Wir wollen damit sicherstellen, dass Afghanistan sich gleichzeitig von Russland, nicht seine Geschäftsverbindung zu Russland löst. Also die eigene Versorgung sozusagen als Hebel für die Unterbindung von Geschäftsbeziehungen dieses Landes zu einem Dritten. Das ist ja der Gedanke, den der hier in dieser netten Form von, damit können Sie ja auch mal Ihr Zeug an jemand anders verkaufen, ventiliert.
Hinzu kommt noch, dass der Zugriff auf die Souveränität sogenannter Durchleitungsländer, die gibt es ja auch noch neben den Verbrauchern und den Lieferländern, beispielsweise erlauben soll, Einfluss zu nehmen, inwieweit beispielsweise Indien und China erlaubt wird, sich in diesen Staaten an solche Netze anzuschließen. Da gibt es ganz erhebliche Einwände und die werden auf diese Art und Weise vertraglich mit den jeweiligen Durchleitungs- und Lieferländern schön erpresserisch organisiert.
Also der genannte Gerichtspunkt erscheint ja auch unmittelbar den Beschwerden, beispielsweise Polen, das ist ja vorgetan, über den Ausschluss aus dem Deutschland-Russland-Projekt, die nämlich gesagt haben, an der Pipeline gesagt haben, eben, dass dann Polen vorbeiläuft. Also genau diese Verlängerung gemacht haben, gar nicht, sie hätten nicht genug Gas, sondern sie sind an dem Gas, was durch diese, sie haben keinen Einfluss auf die Gasströme, die durch diese Pipeline gehen, also davon ausgestoßen. Also in den deutschen
war jetzt ein anderes Argument. Davor wurde ja gesagt, die Durchleitungsländer haben Einnahmen aus der Durchleitung und sind somit erpressbar für die Abnehmer. Gerade dadurch, dass da also was durchgeleitet wird, sind sie erpressbar. Und das hat die andere Seite. Wenn die Pipeline über Polen gelaufen wäre, dann hätte Russland Polen nicht mehr ausschließen können von der Zufuhr, ohne auch Europa auszuschließen. Er hätte also in so einem Fall überhaupt Kraft mit Europa gekriegt.
Ich glaube, das war aber gar nicht, ging aber gar nicht um den Ausschluss von irgendjemandem, sondern das Argument, der Standpunkt von Polen hieß, auf diese Weise sind wir ausgemischt über in der Frage der Definition der Konditionen des energiepolitischen Verhältnisses zwischen Deutschland, zwischen Europa und Russland. Es geht erstmal gar nicht darum, dass irgendjemand da irgendwas unterbrechen will, sondern es geht darum, dass es geht immer um die Frage, inwieweit können imperialistische Staaten, sogenannte Lieferländer, Durchleitungsländer, inwieweit können sie aus ihrer jeweiligen Stellung in diesem politökonomischen Verhältnis für sich erstens ein Geschäft und zweitens politisches Kapital schlagen. Und diese Frage wird ununterbrochen von allen Beteiligten so und so ventiliert. Inwieweit erwächst Polen dadurch, dass die Leitung durch Polen geht? Nicht, sie verdienen da nicht nur dran, die kriegen halt Transitgebühren oder was auch immer, sondern sie haben damit auch, sie erwirken damit auch ein Mitspracherecht in der Frage der Definition der Konditionen der Geschäftsbeziehung mit Russland. Und die haben sie, das ist zumindest das Argument, das sie da geltend gemacht haben. Und übrigens muss man auch sagen, dass bei dem Bau der Pipeline genau dieses Argument umgekehrt der Grund für die Verlegung der Trasse durch die Ostsee gewesen ist. Dass gesagt wurde, auf diese Weise wird jeglicher Einfluss, welchen Gehalt er dann jeweils auch immer annehmen mag, ökonomisch, politisch oder wie auch immer, wird jeglicher Einfluss Dritter auf die Energielieferbeziehungen zwischen Deutschland und Russland ausgeschaltet. Man kann sich keiner mehr hinstellen und sagen, er hat da auch ein Wörtchen mitzureden über die Trassenführung, über die Mengenlieferung, über die Konditionen der Lieferung, über die Preise, über die Vertragsdauern und so weiter. Das ist eben diese etwas eigentümliche Sachverhalt, dass sämtliche Geschäftsbeziehungen hier immer sofort Hoheitsfragen sind. Und dabei ist nicht gesagt, dass es den geschäftlichen Gesichtspunkt nicht mehr gibt, den gibt es dauernd und immer zu und ständig. Nur der wird subsumiert und eingeordnet in die Frage, und was heißt das jetzt für das Recht der beteiligten Staaten, mit wem welche Geschäfte zu machen und über welche Geschäfte mit zu entscheiden? Und gerade diese ganze, also es gibt ja noch in dieser ganzen Gasgeschichte gibt's an dem Punkt übrigens das sieht man an dieser Fabrik, die sie da mit den Norwegern zusammen da oben in Hammerfest bauen. Gerade in dieser Frage gibt es zum Beispiel ein Programm sämtlicher Energiekonzerne,
möglichst viel ihres bisherigen Energieverkaufs von den Leitungen wegzuverlagern und in der Form von Flüssiggas zu verkaufen. Und das ausdrückliche Argument dafür ist, dass man mit dem Einsatz dieser Technologie sich, das ist auch kein Geschäftsargument, sondern es ist ein Hoheitsargument, sich unabhängig macht von festen Lieferbeziehungen, die einfach aufgrund der Technologie quasi definiert sind. Wie kommen wir von einer hoheitlichen Abhängigkeit weg, die sich aus dem blöden Umstand ergibt, dass das Ding durch ein Rohr fließen muss? Dann merkst du, es geht nie um das Rohr, sondern immer um die Frage, wo läuft das, wer hat darüber was zu sagen, wer darf deswegen sich in die Konditionen des Geschäfts einmischen, wer hat das, die Möglichkeit, dann kommt dann auch noch dein Argument, das dann zweifelsfalls auch mal zu unterbrechen oder wie auch immer. Kann man das nicht überhaupt ganz dadurch aus der Welt schaffen, indem man eine neue Technologie einführt und dann stehen die Lieferländer mit ihren Rohren doof da? So denken die. Und die Härte an dem ganzen Zeug, das merkt man auch, wenn man diese Artikel liest, die Härte an dem ganzen Zeug und auch in der Art und Weise, wie darüber berichtet wird, ist, dass diese Übersetzung sämtlicher Geschäftsbeziehungen in Hoheits- und Gewaltfragen dem normalen Zeitungsschreiber dermaßen selbstverständlich ist, dass die Frage gar nicht mehr aufwerfen, ja, warum baut denn da jemand eine Leitung? Das sagt ihr, das ist doch klar, aber damit die Russen dann nicht mehr zum Zug kommen. Ja, und wieso sollen sie denn da nicht zum Zug kommen? Was habt ihr denn gegen die... Diese Selbstverständlichkeit, dass Energiefragen nie und nimmer bloß eine Geldfrage sind, nie und nimmer bloß eine Frage dessen, wer kauft was von wem und was muss man halt in Gottes Namen bezahlen. Und wer reißt sich das Geschäft unter Nagel, wie in allen anderen Abteilungen des Weltmarkts auch, sondern immer sofort die Frage, wer hat in dessen Souveränität verfügt da über was und wie viel Macht hat die und welche Machtmittel hat die im Zweifelsfall andere auf das eigene Interesse zu verpflichten.
Zwei Punkte werden für mich deutlich. Einmal die Schaffung von Parallelstrukturen, nämlich verschiedene Versorgungsleitungen über verschiedene Länder, um halt möglichst die Unabhängigkeit zu erreichen. Könnte man auch eigentlich nicht erzählen, das ist die Schaffung von mehr Abhängigkeit in verschiedenen Ländern. Aber diese Abhängigkeit steht scheinbar in einer Relation zwischen dem Auflösungsverhältnis, was in diesen Staaten in der quasi Osteuropa. Das heißt, es ist ein politischer Moment, wo diese Staaten immer noch sich in Auflösung oder Zersetzungsprozess befinden und eigentlich dann auch noch ihre Bedürfnisse nach Souveränität, wie du auch kurz das erwähnt hast, dann neue so Richtung suchen. Sie haben sich von einem Punkt in die andere Richtung. Das ist der eine Punkt. Ein Ausgangspunkt auch diese Strategie ist auch, dass darauf hingewiesen wird, dass die Nahostregion immer als Energieversorgungsquelle unsicher ist.
Sehr höflich ausgedrückt. Meines Wissens findet da gerade ein Krieg statt.
Da kommt aber der Punkt, dass diese Unruhe dort auch mit einem anderen starken Gerät zu tun hat, nämlich nicht der Amerikaner auch diese quasi Energie als Quelle sich darauf nicht erstellen soll. Das heißt, die Europäer schaffen eigentlich dann ein Netzwerk, was auf einem anderen Hoheitsgebiet, wenn ein Bereich ist, wo die Amerikaner erstmal nicht unmittelbar darauf zurückgreifen. Man hat auch zum Beispiel in Aserbaidschan oder Kasachstan gesehen, wo die Leitungen eigentlich ganz noch die Ölleitungen, die Zeichen, die über die Waren geleitet werden müssen, über die Türkei geleitet wurden. Das heißt, da ist nicht nur einmal Schaffen neue Abhängigkeiten im europäischen Raum, sondern auch da werden auch eigentlich Energieversorgung zwei Kontinenten auf diese Frage geleitet. Die amerikanische Versorgung und die europäische
Versorgung. Ich wollte eigentlich gerade erläutern, dass der Begriff Abhängigkeit einen Kontrollbedarf benennt. Die imperialistischen Mächte haben, sagen wir mal so, eine Unart,
ihr Kontrollbedürfnis über den Rest der Welt zu kennzeichnen. Die sagen nämlich immer dann, wenn sie was kontrollieren wollen, sagen sie immer, sie wären von was abhängig. Aber das Abhängigkeit ist bloß ein anderes Wort aus der Funktion der Energie für kapitalistisches Wachstum erwachsenen Kontroll- und Sicherstellungsbedarf. Und deswegen kann man natürlich auf der einen Seite immer sagen, ja selbstverständlich, wenn man eine Pipeline von Wien nach Kasachstan oder in den Kaukasus verlegt, dann macht man natürlich die Energieversorgung von Wien davon abhängig, dass das in die Energie aus Kaukasien dann auch dahin fließt. Ja, wenn es dann so einfach wäre. Die sehen das doch genau umgekehrt, gerade weil wir überall auf der Welt einen energiepolitischen Bedarf und ein energiepolitisches Interesse geltend machen. Deswegen ist jedes Interesse, was sich anderswo regt, eine prinzipielle Infragestellung unseres Rechts auf Kontrolle. Und das nennen die dann Abhängigkeit. Und da wollte ich erstmal sagen, Abhängigkeit in dem banalen Sinne, die ist billig. Ja, wenn man was von A nach B transportieren will, dann muss man halt eine Leitung bauen. Aber es geht ja gar nicht darum, einfach was von A nach B zu transportieren, sondern es geht darum, eine Welt zu kontrollieren, die, habe ich ja auch erläutert, man sich selber so hergerichtet hat, dass sie aus kapitalistischen Zentren mit Energieverbrauch aus der ganzen Welt einerseits und einem Rest und einer Sorte Staaten andererseits besteht, die ökonomisch und deswegen auch politisch auf diese Funktion Lieferland zu sein festgelegt sind. Und jetzt sind die aber nie ein für alle Mal festgelegt. Die sind schon deswegen nie ein für alle Mal festgelegt. Erstens, weil es eine Konkurrenz zwischen den imperialistischen Mächten um diese Länder gibt. Und zweitens, weil diese Länder selber aus der Tatsache, dass das Zeug bei ihnen liegt, den Anspruch und das Interesse entwickeln, selber sich soweit sie können, zum politischen Herrn über ihre eigenen Ressourcen zu machen. So, deswegen ist das ein so konfliktträchtiger Stoff. Und das nennen die Abhängigkeit. Wie gesagt, dieses Wort ist einerseits total unpassend, andererseits kennzeichnet es wirklich die imperialistische Denkungsweise. Immer wenn ich woanders ein Interesse habe und da jemand anders was dagegen machen könnte, dann zu sagen, ich wäre von dem abhängig. Sag mal, bloß der soll machen, was ich will. Dann sagen sie doch gar nicht.
Man muss übrigens für das Argument den Abhängigkeitstatbestand, dass die Quellen schon auf einem anderen Territorium, auf dem ein Souverän sitzt, gar nicht streichen.
Überhaupt nicht.
Das ist ja der Ausgangspunkt. Dadurch entdeckt ja das sogenannte Kontrollbedürfnis. Die Gemeinheit oder die Unart, von der man redet, das ist doch. Dass von vornherein gesagt wird, diese Souveränität als Schranke gehört nicht zu den Sachen, die wir respektieren. Das ist der Übergang, den sie dann sofort machen. Das ist ausgedrückt in dem Kontrollbedürfnis, wer dann sofort Abhängigkeit relativiert.
Ansonsten könnte man ja wirklich sagen, na gut, wenn die Energie Auslass ist und die wird in Deutschland gebraucht, dann macht man halt einen Vertrag. Der eine zahlt, das macht man dann sonst ja angeblich auch immer. Der eine zahlt halt den Preis und der andere liefert die Ware. So, ist doch alles bestens. Nutzen beider Seiten ist garantiert. Beide haben was davon. Der eine wird seine Ware los, die man sich zu Hause sowieso nicht gebrauchen kann. Der andere gibt sein Geld dafür und beide sind zufrieden. Warum ist das nicht so? Ja, erstens mal ist es sowieso ganz prinzipiell nicht so, weil jeder Preis gleichzeitig ein Erpressungsverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer ist. Zweitens ist es aber in der Energiefrage schon erst recht nicht so, weil beide Seiten die Ware, die da verkauft wird, überhaupt nicht bloß als Ware betrachten. Die eine Seite nimmt die Ware als, wie im ersten Fall erläutert, als elementare Existenzgrundlage ihres kapitalistischen Wirtschaftens und behandelt sie und betreut sie entsprechend und leitet daraus das Recht, erstens das Interesse und zweitens das Recht daraus ab, über diesen Stoff in der entsprechenden Menge auch frei verfügen zu dürfen. Und die andere Seite
in diesem Geschäft. Und die anderen sagt, hey, Russland ist da ja ein bisschen ein Sonderfall. Die sagt andererseits, das ist meine Ressource, die unterliegt meiner Souveränität, also schaue ich, wie ich aus diesem Produkt einen möglichst großen Ertrag schlage. Und schon mit diesem Standpunkt übrigens, ich schaue, wie ich aus diesem Produkt einen möglichst großen Ertrag schlage, verstoßen diese Staaten im Prinzip jedenfalls gegen das Kontrollbedürfnis der imperialistischen Mächte. Nicht, dass sie das nicht dürfen. Das ist schon so, dass sie erstmal sagen dürfen, was sie haben wollen. Aber es ist nicht so, dass der Preis sich dann einfach einpendelt und der eine zahlt und der andere nimmt. Das kannst du übrigens an der ersten Ölkrise schon studieren. Das haben die OPEC-Staaten damals gemacht. Die haben das erste Mal sich tatsächlich auf den Standpunkt des Verkäufers gestellt. Weil wir verkaufen das Zeug, also wollen wir bitte schön mehr dafür haben. Und was? Für unser Öl wollt ihr mehr Geld? Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man einfach da diesen Begriff Abhängigkeit so benutzt, muss ich schon überlegen, was der in diesem Kontext heißt. Der Schluss jedenfalls, dass wenn man von einem anderen Souverän abhängig ist, man dann wohl gut damit tut, sich mit dem gut zu stellen, der Schluss liegt denen eigentlich nicht so sehr nahe. Gut stellen können sie sich immer nur in dem Maße und in dem Umfang, wie sie es für nötig und erzwungen halten, aber nicht im nicht als allgemeiner Standpunkt.
Da hat der Valentin schon recht gehabt. Ich bin von Ihnen abhängig, merken Sie
das. So ist es, ja.
Vielleicht liegt da in dem Wort Diversifizierung, so wie es öffentlich gebraucht wird, auch noch eine ideologische Falle. Mhm. Dass Diversifizierung ist ein Mittel dieser Ölstrategie, aber nicht das Ziel. Das suggeriert ideologisch immer, ja, wir legen uns einen Bypass. Wenn die da zumachen, können wir da noch aufmachen. Das ist aber gar nicht der Witz. Nehmen wir mal diese komische Pipeline, die da übrigens. Nebenwitz, es ist erstmal eine Ami-Pipeline, an die sich andocken. Mhm. Diese Nabucco. Die wird zum Beispiel, das ist schon richtig zitiert gewesen, so, also eine Pipeline wird dadurch definiert, die fließt nicht durch Iran und nicht durch Russland. Mhm. Das heißt doch jetzt aber gar nicht, man möchte mit diesen beiden Ländern lieber nicht so viel zu tun haben. Sondern man legt die nicht durch Iran und nicht durch Russland, um ganz neue Optionen zu haben, mit diesen Ländern was zu tun zu haben. Zum Beispiel wollen sich sowohl die USA als auch die Europäer die Freiheit eröffnen, Iran erpresserisch mal auf seinem Öl sitzen zu lassen. Das gehört auch zu dieser Politik. Da merkt man, dass das trennt sich, also das baut zwar auf diesem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit, daraus erwächst aber eine Sorte Bedarf, Staaten unter Kontrolle zu nehmen. Das trennt sich dann schon schwer vom Liefern von Öl und Preisen. Dann muss man auch mal einem Staat das Rückgrat brechen können, damit er überhaupt wieder ins Blickfeld geraten kann als taugliches Lieferland. Also mindestens solche Übergänge macht die Geostrategie von solchen Imperialisten ununterbrochen, vorwärts, rückwärts, bis einem schwindelig ist. Das ist ja der Nebenwitz. Die kaukasische Ölpipeline hat Europa mal als ein großes Problem angesehen, weil die Amis es hingekriegt haben, das für sie zu erschließen. So gesehen kommt es einem wie ein Widerspruch vor, dass sie sich da jetzt unbedingt anschließen wollen. Es ist aber nicht so. Man muss sich anschließen, um darauf mit Einfluss zu haben. Das ist dann immer noch ein Widerspruch, aber so gehen Sie damit um.
Ja, das war nochmal eine Ausführung zu einem Gedanken, den ich vorhin nur relativ kurz erläutert habe. Der Übergang von Versorgungssicherheit zu Kontrolle ist selber oder enthält die Option, sage ich mal, aber vom begrifflich gesagt muss man sagen, ist selber enthält immer schon einen Angriff auf die tatsächlich existierende Versorgungssicherheit. Weil das kann man sich an diesem Russland-Fall nochmal sehr schön klar machen. Jetzt haben sie diesen Russland-Deal festgeklopft. Nach allen Gesichtspunkten, wenn man jetzt mal ganz naiv und schlicht sich die Sache anguckt, nach allen Gesichtspunkten dessen, was man mal gelernt hat, was Versorgungssicherheit sein soll. Der Preis wird stabil gehalten, da gibt es lauter Abmachungen, wie man sich praktisch damit umgeht, wenn die Weltmarktpreise steigen, haben sie auch schon alles ins Kalkül gezogen. Die Liefermenge ist festgelegt, da gibt es vertragliche Verpflichtungen, wie beide Seiten damit umgehen, wenn mehr gebraucht wird oder weniger gebraucht wird. Also der Vertrag sieht im Grunde die Regelung all dieser Fragen einvernehmlich vor. Und beide haben gesagt, das machen sie so und jetzt wird die gebaut und die deutschen Unternehmen verdienen auch noch dran. Russland erschließt sich Zugang zum europäischen Markt. Die Europäer haben, was weiß ich, 30% ihrer Gasversorgung damit auf 30 Jahre fest. Alles wunderbar. Wenn die jetzt selber sagen, gar nicht alles wunderbar, dann merkt man schon, dass sich dieser Gesichtspunkt gar nicht alles wunderbar richtig trennt von dem eingerichteten praktischen Verhältnis der Versorgung. Dies unter einem höheren Kontrollgesichtspunkt beurteilt. Und dieser höhere Kontrollgesichtspunkt wirft dann die Frage auf, inwieweit haben wir in allen Eventualitäten Russland im Griff, und das schließt übrigens die Überlegung ein, an welcher Stelle können wir uns es eventuell nicht leisten, uns mit Russland anzulegen. Die gehen also schon davon aus, dass sie lauter Politikbereiche haben, wo sie sich in die russischen Verhältnisse einmischen wollen, wo sie denen die Äußerung, die Betätigung des einen oder anderen Interesses auch mal verunmöglichen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo sie da auch mal gegen die was machen wollen und sagen, oh, das ist dann aber blöd, da haben wir ja keine Freiheit mehr zu. Und diese Art, dann die eingerichteten Beziehungen zu betrachten und zu begutachten als, inwieweit beschränken sie die nationale Freiheit nicht nur in Energieversorgungsfragen, sondern in Kontrollfragen und dann auch weitergehend in überhaupt in Fragen der Freiheit des weltpolitischen Agierens. Das wirft dann lauter Energieversorgungsnotwendigkeiten ab. Das, was der Jonas eben gesagt hat, die trennen sich wirklich von der Frage ab, wo kriegt man am besten und am billigsten Öl her. Oder Gas. Und kann man sagen, unlogisch, sondern es ist eine logische Konsequenz aus dem Inhalt dieses Interesses. Das heißt, die eigene politische Gewalt will in der Lage sein, Energieversorgung zu garantieren. Das heißt eben gegenüber einer anderen Macht immer deren Staatsräson ein Stück weit mitbestimmen.
Das ist in der Diplomatie gerade so schön ins Schlaglicht, denkt man zuerst, beißt sich da nicht was, ja. Es gibt jetzt diesen G8-Gipfel am Wochenende. Russland wollte dort hauptsächlich diese Energiefrage mal zum Thema machen. Auch auf sich aufmerksam machen als super zuverlässiges Lieferland. Warum müssen eigentlich europäische und amerikanische Politiker Abgesandte auf diesem Anti-Putin-Treffen sein? Wirklich eigenartig. Man denkt, die hätten viel Grund, sich mit dem Putin über eine so wichtige strategische Frage wie das Ölgut zu verständigen. Die verspüren aber das Bedürfnis, gleichzeitig dieses ihr Interesse an der Kontrolle über die russische Staatsräson diplomatisch vorzutragen. Und dafür geht man auf diesen Antikongress. Der hat das Thema, ob Russland eigentlich eine Demokratie ist, höchst fragwürdig.
Ja, Und der andere Fall ist ja gerade der Wunschpartie, diese neue Pipeline in Anwesenheit der ganzen Politiker mit Spoke eröffnet. Das ist ja auch genau so demonstrativ gemeint.
Ja.
Der Erfolg der Russen auf dem G8-Gipfel soll damit in der Frage, wie das Licht und so weiter.
Den soll demonstrativ diplomatisch vorgelegt worden, wir können auch anders.
Ja, und das
machen die Russen allerdings umgekehrt auch. Die haben sich ja so aufgeregt, weil dann dieser Gazprom-Chef vorher schon mal gesagt hat, wir haben auch noch andere Kunden. Wir bauen gerade eine Röhre nach China und Japan.
Ja, vielleicht auch eine abweichende Versuch einer Erklärung. Also soweit ich das verstanden habe, ist auch diese Vermischung von ökonomischen Relationen und politischen Zugriff geschuldet ist der Erklärung, dass man die Befürchtung hat, dass Russland quasi der Möglichkeit nach die Staatsversorgung von Deutschland oder von anderen Staaten eingreifen könnte und dass das ein Unsicherheitsfaktor bedeutet und dass man deshalb im Vorhinein zugreifen will auf solche Staaten. Könnte nicht, wenn man mal jetzt unterstellt, dieses Öl oder dieses Gas wäre auf dem Boden eines ganz ordentlichen demokratischen Staates, wo man keine Befürchtungen hätte, dass sie in irgendeiner Weise in diese Staatssaison nur mal, also man weiß ja immer Aserbaidschan oder Iran oder solche Staaten sind, aber nur mal idealischer vorgestellt. Könnte es nicht dann noch weitergehen, und dem, was wir jetzt einführen, dass diese gute alte Theorie der absoluten Grundweite hier zutreffen könnte, dass nämlich die Gefahr ist, dass die Gefahr ist, auch unabhängig von der politischen Bestimmung, dass ein Staat, so demokratisch auch sein mag, die Chance ergreift, gerade über diese Festsetzung eines zu hohen Preises andere Staaten zu schädigen und dass es nicht unbedingt sozusagen dieser politisch verdächtige Staat sein muss, sondern dass man insoweit auch einen ökonomischen Grund nennen kann, weshalb dies bei der Energie und bei den Gasen anders ist als bei anderen Waren.
Machst du jetzt einen komischen Gegensatz zwischen Ökonomie und Politik, den ich so gar nicht gemacht habe. Wenn man das jetzt mal konkret auf den Fall Russland bezieht, ist der Standpunkt des Westens, übrigens auch der Russlands, erstmal ganz schlicht. Seit Putin an die Macht gekommen ist, hat der russische Staat beschlossen, aus der Tatsache, dass aufgrund der, des Zerstörungswesens, das seine Vorgänger an der russischen Ökonomie vorgenommen haben, einen ziemlich desolaten Zustand der russischen Wirtschaft vorfindet, um es mal höflich auszudrücken, dass die Einnahme- und Geldquelle, die den Russen geblieben ist, das kennzeichnet ja der entsprechende Artikel im Gegenstandpunkt auch als den historischen Glücksfall für Europa, dass Russland beschlossen hat, die Energiereserven, die auf seinem Territorium liegen, zur Grundlage und Quelle eines ökonomischen und politischen Neuaufbaus zu machen. Also ist von vornherein der Preis, den Russland für seine Energielieferung nimmt, ein Produkt der russischen Kalkulation mit der Funktion, die dieser Preis für den Wiederaufbau der nationalen Wirtschaft haben soll, auf der einen Seite, und dem Eingehen auf die Ansprüche der Käuferländer auf die anderen. Selbstverständlich, der Energiepreis ist ein politischer Preis. Aber wenn er ein politischer Preis ist, dann ist auch vollkommen klar, dass die Rückkehr, und das ist ja im Übrigen auch der Grund, weswegen den USA zum Beispiel der Vertrag zwischen Deutschland und Russland überhaupt nicht passt, dann ist die Rückkehr Russlands als Weltmacht in die Weltpolitik, eine Rückkehr, den die Russen beanspruchen, an denen sie arbeiten und der an den nicht gedacht war, als die Sowjetunion sich auflöste, dann ist die Energiepolitik Russlands ein Instrument dieser Rückkehr und entsprechend wird sie auch beurteilt, entsprechend wird natürlich auch der Preis beurteilt, nachdem die Russen ihr Öl verkaufen. Aber klar, wie denn, was denn sonst?
Aber da einen Unterschied machen zu wollen, zwischen vielleicht verkaufen sie es zu teuer und deswegen ärgern sich die Imperialisten oder sie ärgern sich, weil sie politisch was verkehrt machen. Nein, allein die Tatsache, dass sie überhaupt diesen Preis als ein Mittel ihres nationalen Wiederaufbaus verwenden, ist doch schon der Verstoß gegen das westliche Ansinnen, was sie übrigens so auch nicht mehr vertreten, weil sie eh wissen, dass es nicht mehr geht, aber was sie ja lange Zeit unter Jelzin noch vertreten haben, Russland tatsächlich auf das Niveau eines Lieferlandes runterzubringen. Und die Beurteilung der putinschen Politik als Nicht-Demokratie ist übrigens bloß eine andere Ausdrucksweise davon, dass er das macht. Mehr sagt er Nicht-Demokratie gar nicht. Demokratie ist ein anderes Wort für die richten ihre politischen Verhältnisse nach innen, nach nicht an unserem Interesse an ihnen aus. Und das tun sie wirklich nicht.
Der ganze Vertrag, der mit Gazprom abgeschlossen ist, hat ja zur einen Seite gerade das Interesse kodifiziert, wir wollen mit sicheren Preisen kalkulieren können. Das ist ja die eine Seite. So, jetzt hört es aber damit nicht auf. Sondern die nächste Frage, das war ein Übergang, der erzählt worden ist. Die nächste Frage heißt, wie sicher sind eigentlich diese Verträge, wo Vertragspartner eben nicht nur irgendeiner Krauter ist, sondern eine imperialistische Wuchtgruppe, dieses neue Erstarken in Russland. Und schon bist du wieder dabei, dir diese Frage vorzulegen, dann bist du eine Etage über der Preisfrage. Dann bist du bei der Frage, ist Russland eigentlich in der Lage und willens, diese Verträge auch in Zeiten, in schweren Zeiten garantieren zu können und zu wollen.
Ja, und das ist so wichtig, einfach sich klarzumachen, dass diese schweren Zeiten nicht irgendwie prognostiziert werden, sondern dass sie doch von den Konkurrenten Russlands selber zielstrebig herbeigeführt werden. Das ist ja nicht einfach eine Diagnose über was kann alles passieren, sondern es sind ja lauter Gegensätze zu Russland, die sie jetzt schon längst haben. In der Iran-Frage, in was weiß ich wo überall.
Ja. Ja, mein Argument ist ja, dass nicht aufgrund einer unterstellten dann politischen Gemeinschaft zu einem Problem wird, sondern weil überhaupt eine Willkür darin liegt, bei der Festsetzung dieses Preises, dass dies selbst schon eine Gefahr ist. Ich brauche eigentlich, also als Erklärung, brauche ich gar nicht die Unterstellung, der russische Staat könnte der Staatsversion von Deutschland schaden, sondern selbst unterstellt mal, die haben sich auf die allgemeinen Regeln kapitalistischen Wirtschaftens geeinigt, selbst dann ist es ein Problem.
Aber du hast irgendwie eine komische Vorstellung darüber, wie imperialistische Konkurrenz geht. Es geht auch nicht so, weil sie sich gemeinsam auf die Regeln des kapitalistischen Wirtschaftens festgelegt haben, sich nicht mehr in die Quere kommen. Die kommen sich doch deswegen in die Quere, weil sie sich auf die gleichen Regeln festgelegt haben. Und das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe eine gewisse Abneigung gegen die Verwendung des Wortes Willkür im Zusammenhang mit dem Wort Preis. Und zwar deswegen, weil diese Verwendung unterstellt, dass es sowas wie ökonomisch, wie soll ich das mal ausdrücken, ordentliche Preise gäbe und Preise, die irgendwie ökonomisch nicht ordentlich wären. Das halte ich für ein falsches Urteil, weil das Argument, was ich loswerden wollte, ja nicht ist, der Preis ist willkürlich, sondern das war ja ein letztes Mal der Gegenstand, aber ich wiederhole es nochmal, weil der Energiepreis, weil er ein Preis für ein national elementar wichtiges Gut ist, von vorne bis hinten ein politischer Preis ist. Da gibt es nicht einen wirklichen, echten, anständigen Konkurrenzpreis und daneben gibt es noch irgendwie einen politisch definierten Willkürpreis. Und das Spezielle an Russland in dem Zusammenhang, ist nicht das, dass die Russen auch ihre energiepolitische Preise geben, sondern dass die spezielle Zielsetzung, die dieser Staat mit dieser Preisbildung verfolgt, die ihn wegen der speziellen Stellung, die Russland aktuell in der Weltmarktkonkurrenz hat, eben von so etablierten Weltmächten wie Europa und die USA unterscheiden. Aber willkürlicher ist der Energiepreis in Russland als in Deutschland auch nicht.
sind beide gleich willkürlich, wenn man schon das blöde Wort verwenden könnte. Es ist halt aus dem politischen Interesse an Versorgung als Mittel von Wachstum heraus definierter Preis. Ist da nun mal.
Ich glaube, das unterscheidet sich von Kaffee oder Tee oder von anderen.
Ja, und deswegen ist es irgendwie, man muss gar nicht unterstellen oder so, ist irgendwie deswegen ein komischer Gedanke, weil ich habe ja gar nichts unterstellt, sondern ich habe gesagt, warum notwendigerweise es schon bei der Frage, was kostet das Zeug, einen nicht bloß geschäftlich bedingten Konflikt zwischen beiden Seiten kommt. Das ist ja gar nichts unterstellt, sondern das ergibt sich aus der kapitalistischen Natur dieses Stoffs.
Eben, es fehlt doch bei der Beurteilung eines Landes, das als Lieferland vorgegeben ist, ergibt sich doch aus dem Umgang dieses Landes mit seinem zu verkaufenden Rohstoff und den Preisen die Beurteilung. Ob die Beurteilung, die du jetzt genannt hast, Schurkenstaat oder ein Land, das uns in den Kram passt. Ist der Sache nicht vorausgesetzt, sondern eben der Beurteilung eines solchen Landes ist das ja der wesentliche Maßstab. Und also scheiden sich daran gute und schlechte. Und nicht, man guckt sich nicht einmal, ist das ein gutes Land, eine Demokratie und eine Schurke, und getrennt davon die Frage, wie geht da eigentlich die Lösung?
Zur einen Seite hin, zur anderen Seite aber, weil du gesagt hast, der Ölpreis unterscheidet sich in der Tat als Bücherpreis von Kaffee und Tee. Da gibt es keine Unterschiede zwischen Deutschland und Russland und Deutschland und Norwegen. Ja. Auch in Norwegen kalkuliert sein Ölpreis den politischen Preis. Nur weil du diese Geschichte gemacht hast, nehmen wir doch mal ein ganz normales Punkt. Nein, bei der Definition des Preises gibt es da keine Differenz. Auch das ist als politischer Preis kalkuliert.
Ja, das war doch gerade das ist doch gerade das Argument, was ich gebracht habe, dass ich sage, ja, gerade da unterscheidet sich das Öl von Kaffee und Tee. Und selbst wenn man mal unterstellt, die machen jetzt nun zig Pipelines da auf dieser Welt, nicht nur eine Umgehung, sondern fünf Umgehungen. Durch Diversifizierung, sozusagen das Problem besser verteilt. Sie, das grundsätzliche Problem, dass selbst wenn die fünf Leitungen machen, bleibt, dass diese Festsetzung auch bei politischen Anführungsstrichen stabilen Staaten immer die Willkür bleibt in der Festsetzung dieses politischen Preises.
Ich weiß nicht, warum wir immer Willkür sagen. Was hat denn der Begriff Willkür bei dir für eine Bedeutung? Was meinst du denn mit Willkür?
Ja, dass er einfach nicht nach normalen kapitalistischen Dingen.
Das ist ein Negativurteil, da nützt mir überhaupt nichts. Wie sollen denn die normalen.
Also die normalen gehen über Kostpreis und Produktionspreis. Das sind die normale, was sich dann auf dem Markt durchschnittlich herstellt. Während das bei dem Öl anders ist.
Das ist vielleicht der Begriff davon, aber das ist. Das hilft nicht weiter. Der Gegensatz ist nicht normal und Willkür. Das hat mit Willkür nichts zu tun.
Nein, wenn nichts unterschieden ist beim Kaffee im Vergleich zum Gas oder zum Öl. Und wenn dann eine, wie ich das formuliere, willkürliche Komponente in dem.
Es ist aber keine willkürliche Komponente in dem Preis. Nein.
Dann ist das möglicherweise eine Erklärung dafür, dass in diesen Fällen. Die politische Einflussnahme stattfinden kann, während es beim Kaffee und beim Öl eben gerade nicht so ist. Da ist es eben nicht so, dass darüber das gleiche eine politische und fast eine Kriegsfrage ist.
Ich glaube, du bastelst zwei Argumentationslinien zusammen, die unglücklich so kombiniert sind. Das eine ist, dass du die Frage aufgeworfen hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist denn diese Sorte politischer Überwachungsbedarf, den solche Länder wie die EU-Länder oder die USA Energielieferländern gegenüber entwickeln, ist denn der wirklich im engen Sinn von einer Beurteilung dessen abhängig, was die gerade machen? Und da würde ich dir sogar ein Stück weit recht geben. Das trennt sich ein bisschen von der aktuellen Beurteilung dieser Länder. und kriegt was richtig methodisch Strategisches an, da muss man immerzu auf alle solche Länder immer gucken. Und zwar deswegen, weil es eben die Länder sind, die auf ein für uns so unentbehrlich strategisches Gut dummerweise draufgesetzt sich haben. Da würde ich dir recht geben. Aber pass auf, du kommst. Ja, genau. Das ist aber, glaube ich, das Unumstrittene. Aber du hast eine eigentümliche Kombination in dem Gedanken drin. Der Gedanke geht ungefähr so. Und in dem Feld, jetzt machst du einen Vergleich, wird das Problem nicht gelöst durch Kostpreis und Produktionspreis. Das haut nicht hin. Du sagst, weil dort das Außenhandelspreisbildungsverfahren wie bei Kakao und bei Spielzeugautos nicht vorliegt, deswegen gibt es eigentlich, denkst du heimlich an sowas wie, gibt es da den schönen Preismechanismus nicht, der den Imperialisten ihre Überwachungsarbeit abnimmt? Jetzt war ich mal ein bisschen polemisch an der Stelle, aber um dir klarzumachen, ich glaube, das Zusammenschrauben der beiden Überlegungen geht nicht. Der Ölpreis und der Gaspreis, dieser Energiepreis, ist immer dieses Kombinat. Es steckt übrigens sogar deine Erinnerung an, ökonomisch kann man die scheiß Ding Grundrente irgendwo nennen. Ja, das ist sogar da drin, musst du, denk mal dran, ja. Das heißt irgendwie, das Eigentum pur erzielt einen Preis. Da bist du auch gleich in so einem Kombinat drin.
Nein, das Verschrauben ist in einem Satz gesagt, die absolute Grundrente ermöglicht erst den imperialen Zugriff der Staaten. Pass mal auf, wenn der Eigentümer in dem Fall nicht irgendein Grundeigentümer, sondern ein Souverän ist, dann hast du im Ausgangspunkt sofort diesen Preis von vorne bis hinten und oben und unten durchgestimmt.
Ja. So ist es.
Ja, dann darfst du aber auch nicht die Frage stellen, kann man nicht unabhängig von dem politischen Eingriff die Sache über die ökonomischen Kriterien bestimmen? Dann ist das die falsche Fragestellung. Kann nur die ökonomischen erklären, warum der politische Eingriff auch passiert. So, nein, und nehmen wir mal zur Kenntnis, gerade wenn du mit der absoluten Grundrente operierst, Eigentum erlaubt Preis. Wer ist jetzt der Eigentümer? Das ist kein Privateigentümer, sondern es ist der Staat selber, der die Hand drauf hat. Wenn du das zur Kenntnis nimmst und so absolute Grundrente mal für dich übersetzt, dann bist du genau bei dem Punkt, den wir jetzt erzählt haben.
Also es gibt einen alten Artikel über den Ölpreis, da liest er nochmal nach, da ist dieses komplizierte Zeug abgehandelt. Und da steht sowas drin wie, wenn man im Staat so kommen kann wie einem Bauern, dem eine politische Grundrente zahlt für seinen Dreck da, dann gibt es das Verhältnis auf der Grundlage, ist das Gewaltverhältnis zwischen diesem und dem Bezieher systematisch geklärt ist. So. Deswegen kannst du da nicht mit Grundrente wie beim Bauern operieren. Das war der Hinweis, das ist immer diese Kombination von Geld und Gewalt.
Eine Analogie,
ja. Sonst der andere Teil des Gedankens ist, glaube ich, der nicht bestrittene, dass aus dem Standpunkt, dieser Staat sitzt auf unserer Energie, ein Überwachungswille dieses Staates auftritt, der ist viel grundsätzlicher, als dass er gerade Anstoß nimmt an einer besonderen Richtung der Innenpolitik dort. Das ist so.
Das merkst du sogar noch bezogen auf Zeiten, wo die ja nun seit einiger Zeit vorbei sind, wo die USA als Oberwächter über die ganze Weltenergieversorgung sich ja auch
zu den innenpolitischen Verhältnissen dieser Staaten vollkommen wurschtig gestellt hat. Wenn sie ihre Funktion erfüllt haben, war Saudi-Arabien. Wenn sie ihre Funktion erfüllt haben, immer das Öl abgeliefert haben, sich als Lieferland bewährt haben, wurden sie sogar mit Waffen ausgestattet, wurde ihnen erlaubt, ein Stück weit auch sich als Regionalmacht dort zu etablieren. Das geht alles, wenn die Machtverhältnisse geklärt sind und die eindeutige Zuordnung dieses Staates zur in diesem Fall westlichen Weltordnung gegen die Russen sichergestellt ist, dann muss man sich auch nicht drüber aufregen, was denn seine Frauen versteuert rumlaufen lässt. Die interessante Frage ist, warum regen sie sich jetzt darüber auf, dass sie doch auch 50 Jahre lang nicht gestört. Jedenfalls hat es den Ölfluss hat das jedenfalls nicht gestört. Tut es auch übrigens nach wie vor nicht.